Wir machen ja Premium-Wein auch easy accessible, so irgendwie, weißt du? Sonst kommen halt Leute, die wollen sich kein Menü einschrauben, aber saugute Flaschen Wein trinken. Und dann steht es halt da mit einem Leberkäse oder einem Leberkäse-Semmel.
Und saust den geschissenen
Burgerkuchen.
Es dauert einmal 2 Jahre, bis du mal den ganzen Blödsinn ausputzt hast, in irgendwelche Vollpsychos als Vorgänger, die dir den Keller zugeschissen haben. Und dann dauert es nochmal ein Jahr, bis du die restlichen Weine dann einmal probiert hast und kennst. Und
haben wir heute einen Geschissen-Counter?
Bitte?
Haben wir heute einen Geschissen-Counter? Wie oft hat der Johannes heute geschissen?
Ja, geschissen über den Fäkalausdruck heute. Er ist wieder zurück in Österreich und geschissen, alles geschissen.
Ja, sorry.
Wow.
Aber es ist ja die Wahrheit.
Das ist ja so ein bisschen unser Job als Sommelier. Viele sehen sich ja nur als Logistiker, Einkäufer oder Großweinexperte. Unser Job ist es eigentlich, dem Gast das meiste Vergnügen zum kleinsten Preis rauszusuchen.
Weinsaufen ist wie Sex. Du fängst irgendwie an mit ein bisschen Ausstellung, Licht aus und dann kaum draus die Umschifter irgendwann ins Mund.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel. Der Kalk und Kegel Podcast für Gastronomie, Sommellerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Willkommen beim Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Wir sind heute in Salzburg auf der Transgummi-Messe pur. Denen haben wir auch zu verdanken, dass ich heute meine Gäste begrüßen darf, dem Willi Schlögl und den Johannes Schellhorn von der Bar Freundschaft in Berlin. Herzlich willkommen, die Herren. Willkommen zu Hause, Johannes. Ja, willkommen in Österreich, Willi. Schön, dass ihr da seid.
Es heißt nur Freundschaft.
Barfreundschaft, ja, werde ich nicht lernen.
Barfreundschaft hast du nur auf Instagram, Zankelsweine.
Oh, ich hast nur Zankelsweine auf
Instagram. So trotzdem jeder Barfreundschaft. Ne? Ja, manchmal musst du das auch hinnehmen, bis die Leute wollen.
Ich muss mal vorbeikommen und mir das anschauen.
Wir kennen uns einfach
auch keine Freundschaft.
Wir kennen uns alle nur mit den Instagram-Namen anreden. Fände ich aber eigentlich einmal lustig.
Ja, zu dir sage ich jeder, der Schell
hat. Ja, die Drinks. Ja. Follow for
super.
Follow.
Ja, schön, dass wir eingeladen sind. Vielen Dank heute an das Kalk- und Kegel-Team. Ich finde es ja gut, dass wir da in so einer Riesenhalle sitzen mit 100 leeren Stühlen.
Das macht das ganz
Sinn. Das hat so ein bisschen ein Corona, das hat so ein bisschen ein Corona-Flair, also
ja,
ein Covid-Flair.
Stimmt, alle sitzen so weit auseinander. Wenigstens zum Trinken haben wir was.
Das ja, Gott sei Dank haben wir unseren Trinksponsor dabei. Schau mein Konter. Vielen Dank für Champagner wieder mal. Wir trinken von der Domaine Mea, den Belle de Noir. Hab ich ihn aufgekriegt?
Bist du halt aufpasst.
Die Freundschaft hat trotzdem offen?
Die Freundschaft hat offen. Wir haben mittlerweile ein sehr, sehr solides Team, auf das wir sehr stolz sind und wir sind auch happy, dass wir die haben. Und die schaffen auch den einen oder anderen Abend mal ganz locker allein.
Ja, das ist nämlich...
Ohne dass das Inventar und zerlegt wurde.
Richtig, ja.
Wann wurde das Inventar zerlegt vielleicht?
Ja, Maxi.
Ja, das passiert schon manchmal.
Ja. Ist das so?
Kannst du dich noch erinnern an ein Praktikum bei uns?
Ich habe ein Praktikum gemacht, ja. Das nie ein Praktikum war.
Und das war in der ersten, das war im ersten Jahr Freundschaft. Und im ersten Sommer Freundschaft haben ich und der Willi unsere Urlaubsplanung etwas aneinander vorbeigeplant. Und das war nicht immer der Tenor, es muss einer von uns immer da sein. Und wir hatten damals eine...
Also ich habe das anders in Erinnerung, da war im Kalender eine Woche Urlaub eingetragen, im großen Kalender, für alle.
Ja, und das ist dann nicht ausgegangen.
Für alle.
Also der Urlaub schon, aber halt dann individuell. Und dann war der Maxi 3 Tage allein und ich weiß noch, wie ich zurückgekommen bin. Also ich bin dann zurückgekommen aus dem Urlaub. Dann haben wir auf einmal, waren zwei große Karaffen weg. Und dann
also,
da ist mir was passiert.
Also es hat nur eine große Karaffe gegeben, muss ich sagen. Und die ist erst eine Woche später aufgefallen oder 3 Wochen später.
Ja, wie ich es halt braucht hätte.
Ja, danke an Salto für die tolle Karaffen.
Zusammenarbeit.
Salto muss dir danken, weil du hast
ja, darum verkaufe ich ja jetzt Salto-Gläser, ja, weil das war ja schon immer groß geplant und habe bei euch ein paar zusammenhauen dürfen.
Sehr gut.
Obwohl wir bei euch ja nicht poliert haben, das muss man ja schon sagen.
Das stimmt. Aber wenn wir jetzt wieder zum Thema zurückkommen, ist es eigentlich schon so, dass der Johannes und ich immer da sind, zumindest einer von uns,
ja,
was uns schon wichtig ist, weil wir, glaube ich, beide daran glauben, dass es wichtig ist, dass in einer Institution oder in einem Wirtshaus ein Ansprechpartner ist. Natürlich macht das bei uns die Andrea und der Rest des Teams super, aber trotzdem, weißt, das ist, ich glaube, das ist ein Um und Auf auch. Das gehört
dazu. Aber das braucht schon auch Zeit, oder?
Und ah, ja, es braucht bei uns, also 7 Jahre dauert, bis wir wirklich confident am Dienstag weg sein können, ohne dass ich morgen mit Bauchweh dann wieder zurückfahre und mir denke, so,
kurz mal für den Zuhörer. Die Bar wurde eröffnet, also die Freundschaft wurde eröffnet im Herbst 2018.
2018.
Und wurde natürlich von euch getragen und ihr wart auch immer da am Anfang, also so wie ich erlebt im Sommer 2019, wo ich dort arbeiten durfte bei euch und lernen durfte als Praktikant.
Oh ja.
Und
das Einzige, was du nicht gelernt hast, ist, dass Rapid ein Scheißverein ist.
Da Willi Schlögl ist nämlich schon Graz-Fan seit letzten Jahr, als wir wieder Meister waren. Glory Hunter. Der Johannes ist wenigstens ehrlich, der geht wenigstens wieder in die dritte Liga oder ganz obi sogar.
Ganz obi.
Also es wird jetzt zum Fußballtalk hier.
Torm, wir reden ja über
sag mal weiter, der Willi hat dich mitten im Satz unterbrochen.
Alles gut, Willi, magst du über Fußball reden?
Nein, ich finde es super, wie du das machst.
Wie seid ihr das angegangen? Natürlich auch mit Vertrauen abgeben, dass man so ein Team auch dann hinter sich hat, sich dann an gewissen Tagen einer von euch zweimal rausnehmen kann, weil das ist ja wichtig, ihr macht ja nicht nur die Bar, ihr habt ja ganz viele andere hauptberufliche oder nebenberufliche Aktivitäten.
Naja, also prinzipiell das macht das Ganze halt schon mal leichter, wenn du halt zu zweit bist und dass man dann unter zwei Partnern sich halt dann schon mehr oder weniger blind vertrauen sollte. Das schadet zumal nicht, gerade am Anfang. Und der Rest ist dann einfach eine Aufbauarbeit. Also wir haben so das große Glück, dass wir ein Arbeitsumfeld bieten, wo eigentlich Mitarbeiter nicht, also wir sind kein Hire-and-Fire-Betrieb, sondern es ist jetzt der letzte Mitarbeiter, der bei uns dazugekommen vor 14 Monaten. Und die Andrea ist seit 5 Jahren bei uns. Der Johnny in der Küche ist seit 5 Jahren bei uns. Also da weiß man dann also, was man aneinander hat. Man kennt die Stärken, man kennt die Schwächen auf beide Seiten. Und das ermöglicht es dann halt, dass man dann, wie du sagst, Vertrauen abgibt oder beziehungsweise Verantwortung, würde ich eher sagen, abgibt.
Ja. Und was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, bei uns ist es so, wir haben, glaube ich, einen Stammgästeanteil von über 70%. Die wollen halt auch dann ihre Ansprechpartnerinnen haben, weißt? Also wenn der in die Bar geht, unterstehen dann zwei Leute, die er noch nie gesehen hat oder derjenige, dann ist es wahrscheinlich nicht so lustig für den, wenn er dann bei uns ist. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir die Leute dahingehend aufbauen, dass die alle kennen. Weil so eine persönliche Ansprache, sei es auch in einer Weinbar, ist ja wurscht, wo es ist, in einem 3-Sterne einer Weinbar oder in irgendeinem komischen Club, ist ja meines Erachtens schon sehr wichtig.
Sandro, wir haben zum Beispiel letzten Freitag, war ein super Beispiel, letzten Freitag war in Berlin der Bundespresseball. Das war total atypischer Freitagabend für uns, weil wir quasi keine Stammgäste gehabt haben, weil der Großteil unserer Stammgästebasis war entweder schon Wochenende oder am Bundespresseball. Und wir bis 23 Uhr, glaube ich, habe ich gehabt einen Stammgast. Und der Rest waren alles Touristen. Das ist alles super, das ist alles geil. Das ist für mich aber total ein weirdes Arbeiten, weil die dann schon so spätestens ab 20 Uhr so wirklich immer zur Tür schauen und man denkt so, fuck, wo kommen die denn alle? Wo sind die denn alle? Das gibt's ja nicht. Und bis ich das dann checkt habe. Also wir sind da schon so darauf gepolt, dass wir da unsere Gäste dann irgendwie abholen und mit denen dann irgendwie Klamauk machen, beziehungsweise mit den Gästen, die für die Freundschaft dann extra kommen, die dann zu Stammgästen machen dadurch. Ja,
man hat auch meistens ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht da ist, ehrlich gesagt. Also es ist ja super, wenn man dann irgendwo unterwegs ist. So bei mir, wenn man gerade meine Instagram-Timeline anschaut, dann denkt man sich, der Schlögl ist irgendwie nie in der Bar. Aber wenn ich halt in Berlin bin, mache ich dann auch meistens nur frei, wenn die Bar zu ist. Also wenn ich in Berlin bin, bin ich in der Bar. Und sonst bin ich halt irgendwie unterwegs in der Weltgeschichte. Aber meistens auch nur, um halt das, was wir machen, in die Welt zu Posaunen, so. Also ich finde, das ist ja wichtig, draußen auch präsent zu sein. Und deswegen ist es also super, dass wir uns so kongenial, kann man sagen, ergänzen.
Und ne? War das auch ein gewisser Schritt, mit den Öffnungszeiten das zu ändern? Ihr wart ja am Anfang doch auch samstags geöffnet.
Samstagsöffnung, das ist auf meinem Mist gewachsen. Willi wollte immer Montag bis Freitag aufmachen. Und immer damals noch gedacht, so, Montag bis Freitag ist ein bisschen eine Chance, dann kann ich am Sonntag nicht mehr ins Berghain gehen.
Weil das war bei dir ein Riesenargument, das Berghain. Mhm.
Ja, aber das ist so, also...
Das hast du ein bisschen vom Nobelhart mitgenommen, gell?
Ja, also so halt. Also das ist schon so mit der Grund, wieso man nach Berlin geht, ist halt weil die Feierkultur halt relativ offenherzig ist. Aber das war damals echt so, weil ich immer wirklich gedacht habe, ich will mir es dann nicht erlauben können, dass ich am Montag um 4 Uhr morgens irgendwie aus dem Club auszuspülen und dann mit wenig Schlaf und so einem vercrackten Hangover dann die Woche beginne. Das hält mir ja nicht mehr auf. Also das ist ja das... ist ein bisschen das Übel. Also wir sind alle in einem Alter, wenn das ein richtig lustiger Abend ist und am nächsten Tag ein mittelharter Arbeitstag, dann brauchst du mindestens noch einen zweiten, bis du wieder auf Spur kommst. Also so. Und dann haben sie aber mittlerweile mein Lebensstil geändert, ein bisschen mehr zum Healthy Lifestyle und weniger feiern und Familie und hin und her.
Herzliche Gratulation, Johannes, dir zum jungen Familienvater.
Und dadurch ist natürlich Montag bis Freitag ein Traum, weil mit Montag bis Freitag kannst du als Gastronom häufig ordentliche Beziehung führen und ein Familienleben haben.
Ja, und das haben wir echt happy, dass das in Berlin perfekt
war. War es auch vielleicht ein gewisser Zeitpunkt bei dir, Johannes?
Das ist ein Punkt, wieso bei uns die Mitarbeiter happy sind. Weil dieses Montag bis Freitag bist du aus der Ausbildung oder sonst von irgendwelchen beruflichen Erfahrungen, bist du nie gewohnt. Du hackelst immer, wenn es ganz scheiße ist, auch jetzt am Sonntag auch noch und hast dann zwei Tage unter der Woche frei, weil deine ganzen Freien müssen dann an die zwei Tage arbeiten und am Wochenende, wenn Leute Geburtstag haben, heiraten, irgendwelche Familienfeiern sind oder sonst was, dann kannst du nicht. Kannst du vielleicht ein oder zwei Mal im Jahr, aber bei mehr gibt's dann auch das Verständnis dann nicht mehr, dass du dann jedes zweite Wochenende irgendwie dir den Urlaub ausschneidest.
Ja, absolut. Das ist aber wahrscheinlich ein bisschen vom Standort abhängig natürlich auch.
Was meinst du?
Das geht in einer Großstadt wie Berlin, das geht auch in Wien sehr gut, Montag bis Freitag. Ich glaube sogar, dass es in Städten wie Salzburg funktioniert.
Am Land ist das unmöglich. Ja.
Am Land, unmöglich. Samstag, Sonntag, vergiss es, da muss das Geschäft machen. Da fällt am Montag keiner rein.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, ich finde es halt immer sehr spannend, so die ist eigentlich, gibt's ja Lohnaufschläge, die müssen am Sonntag 100% mehr kriegen. Wenn man das zum Beispiel dann irgendwann einmal in der Breitmasse wirklich auszahlt oder dann am Gast die Kosten weitergibt, dann wird sich das ganze Thema auch ganz schnell ändern.
Bin ich 100% bei dir. Das ist so dumm eigentlich, dass in Österreich es gelebt wird, dass jeder Saisonbetrieb Hotelier in der Hotellerie im Winter, also wenn es jetzt ein Winterort ist, die dreifachen Preise aufruft und das ist ganz normal. Warum sollte dann ein Wirtshaus, was am Sonntag offen hat und bummvoll ist, da nicht plus 50 oder plus 100% rechnen? Verstehe ich nicht. Du musst dann noch dazu billiger sein, weil wenn der Gast dann sieht, ja, das sind jetzt 200 Leute und ihr habt jetzt zwei Sittings, gibt's dann was auf Haus oder sonst irgendwas? Da denke ich mir, wo haben wir das den Leuten beigebracht? In welcher Zeit ist das passiert, wo wir uns die Leute so erzogen haben? In Wirklichkeit muss es so sein, wenn du die ganze Zeit bummvoll bist, auf mit die Preise, du musst ja von was leben.
Ja, und Kostenwahrheiten einfach schaffen.
Ja.
Und nicht mit irgendwelchen Durchrechnungs.
Wie würdest du das angehen mit Kostenwahrheiten am besten?
Naja,
weil Kostenwahrheit zu schaffen, dann musst du es immer erklären und auch wieder, warum das jetzt 100% mehr kostet.
Das ist ja ein bisschen das Problem. Kein normaler Gast weiß zum Beispiel, dass am Sonntag im Wirten die Hocken das Doppelte kostet.
Genau.
So, und das, also die Kostenwahrheit würdest du dadurch schaffen, dass zum Beispiel am Sonntag die Preise dementsprechend höher sind. Das ist dann natürlich wird das dann sehr schnell eine philosophische Diskussion, weil bla blub, das halt dann irgendwie, du wirst ja dann trotzdem voll sein, du musst trotzdem deine Umsätze machen, ja, geschenkt. Aber da muss einfach das Bewusstsein endlich einmal dafür geschaffen werden. Ich finde das immer so geil, wenn der Handel, wir haben jetzt 2025 und versuche mal am Sonntag irgendwie ein Backel Milch zu kaufen. Da hast du, wenn du Glück hast, irgendwo eine scheiß Tankstelle, die irgendeinen geschissenen OMV Viva Shop oder so Blödsinn dabei hat. Ansonsten kannst du deine Smacks mit Wasser fressen am Montag. Und dass der Handel das dann immer noch so total nonchalant durchbringt, dass Sonntagsarbeit das Allerschlimmste ist, obwohl es eine Mehrheit dafür gibt, die am Sonntag einkaufen wird. Und da wird aber vom heiligen Sonntag gesprochen. Und der Gastronom, da wird es aber dann als selbstverständlich hingenommen, dass gerade am Land der Kirchenwirt nach der Kirche zum Saufen aufhören muss.
In Österreich ist ein Nachtzuschlag dazu gekommen, ab 0 Uhr in der Gastronomie.
Ja, das finde ich richtig. Also wenn die Zuschläge weitergeben werden, bitte. Mir ist es doch scheißegal, ob ich jetzt als Konsument für einen Gin Tonic 10 oder 12 Euro zahle.
Wann hast du den letzten Gin Tonic bestellt?
Oder, ja, okay. oder 16, wie bei uns.
Oder 16, wie bei uns.
Sag mal, was ist das jetzt schon mit dem Nachtzuschlag? Was? Ich habe das nicht.
Mir wurde gerade erzählt, dass jetzt in der neuen Regierung ein Nachtzuschlag geplant ist in Österreich.
Also für Mitarbeiter?
Für Mitarbeiter, die der Arbeitgeber zahlt, aber unversteuert.
In Deutschland gibt es das auch. Das ist aber dann, wenn du mehr Stunden nach 22 oder 23 Uhr arbeitest als davor, dann bist du Nachtzuschlag. Das ist dann so, genau, du kriegst dann diverse Stunden zusätzlich, aber das ist dann steuerfrei. Also super, super Modell.
Der Arbeitgeber zahlt es halt im Endeffekt.
Ja, genau.
Im Endeffekt zahlt es der Gast, nicht der Arbeitgeber.
Im besten Fall zahlt es der Gast, aber das war ja gerade das Thema, dass der Gast ja das nicht bezahlt, weil.
Aber wie ist das bei euch? Das habe ich jetzt auch bei euch einmal gelesen. Wie ist das mit dem Trinkgeld in Österreich? Das muss jetzt versteuert werden, oder was?
Du musst eigentlich ab 450 Euro im Monat, ist das Trinkgeld voll zum Versteuern. Und dann war es immer der Spruch, welcher Kölner macht 450 Euro im Monat Trinkgeld? Ein Schlechter.
Ja.
Und das war immer so ein totes Gesetz, eine tote Lücke. Und da will man natürlich jetzt irgendwie in klammen Zeiten zu, wenn er was trinkt oder Lohn versteuert wird, das
der hat schon zu wenig Leute in der Gastronomie. Was glaubst du dann noch, Arbeit in der Gastronomie?
Gar ja, eben. Also das Lohnverhältnis sinkt dann. Ich meine, auf der anderen Seite hätte es den Vorteil, dass die, also ich verstehe da schon die Argumentation ein Stück weit, dass du halt dann sagst, das läuft dann in die Rentenversicherung rein. Wenn er die Rentenversicherung ordentlich geregelt wäre, kann man da schon drüber reden. Aber jetzt ist es wieder so, wie wenn man die tropfende Heizung wieder mehr Wasser einschüttet, statt die Heizung zu reparieren. Ja.
Was für Argumente hat, die Freundschaft braucht keine Argumente, aber wir haben gesprochen über die 5-Tage-Woche bei euch, also diese Montag- bis Freitag-Woche ja. Vor allem, diese offizielle Arbeitswoche. Was für Reize macht die Freundschaft noch für Mitarbeiter? Es gibt ja wahrscheinlich in Berlin viele Läden, die Montag bis Freitag offen haben. Ich möchte einfach von euch wissen, weil ihr selber da gearbeitet habt, wie ihr die Mitarbeiter haltet. Ich habe es super gefunden damals, was der Anreiz noch dazu ist.
Wir zahlen gut, wir zahlen pünktlich. Also bei uns gibt's in der Regel zwischen dem 23. und 25. die Cola und nicht am 2. oder am 3.
Es ist ein sehr familiäres Verhältnis. Wir kochen miteinander oder so gut es geht miteinander. Wir essen miteinander vor dem Service, wo man dann noch lässig besprechen kann, wo ein Briefing dann kein Briefing ist, sondern ein Miteinander essen, wo man dann ein bisschen redet, was am Abend passiert.
Du hast einen sehr niederschwelligen Zugang zum ganzen Thema Wein. Es wird ja nicht ein Wahnsinns-Bohai um irgendeine Flaschen Wein gemacht, sondern du machst denselben Weinservice, egal ob die Flaschen 35 Euro oder 1500 Euro kostet.
Ja, und ich glaube, es gibt keine 20 Wirtshäuser in ganz Berlin, Deutschland, die mehr Premium-Wein an einem Abend aussieht duschen wie wir. Also wenn du jetzt wirklich die fortbilden willst mit Wein, dann kannst du so gut wie bei jeder Flasche mitprobieren.
Und
dann hast du alles einmal, also was in unserem Kosmos halt so gibt, ziemlich früh einmal probiert. Und du kannst da immer uns fragen. Also das ist ja auch super, nicht? Wenn du da zwei Leute an Floor arbeiten hast, die, so wie Johannes und mich, die immer alles beantworten, zu versuchen, was geht. Dann ist das, glaube ich, schon ein cooler Ansporn.
Und die komplette Bandbreite abdecken.
Ja. Ja, wobei die Bandbreite, wir sind schon, also wir haben immer so Phasen, wo das wieder mal ausschlägt, aber eigentlich haben wir so unsere Kernsteckenpferde, die wir halt penetrieren.
Die wären?
Naja, das ist Österreich, Deutschland ist bei uns ein großes Thema.
Ja.
Frankreich, vor allem Burgund. Dann ist so.
Piemont.
Mehr Piemont. Bisschen Toskana.
Und die Klassiker ein bisschen mehr jetzt.
Ja, also die Klassiker machen wir gerade viel. Oder da das bockt uns auch gerade beide. Und der Rest sind dann noch so ein paar Spartenergänzungen.
Also ist viel dabei. Natürlich, wenn man nicht sagt, man strebt irgendwie ein Studium an der Weinakademie an, dann ist es falsch, weil du trinkst mehr ganz andere Weine und verkostet eher international marktgerechte Weine. Ja, das sind nicht, wir sind ja schon in so ein bisschen einer Bubble Premium Wein und dann auch noch sehr authentisch produzierter Premium Wein. Das verkostest wahrscheinlich auf der Weinakademie relativ selten oder sonst.
Das habt ihr aber auch euch erarbeitet. Also während alle aus diesem Lockdown rausgegangen sind, haben alle gejammert. Die Freundschaft ist rausgegangen, wir telefoniert, Johannes, du hast gesagt, bei uns läuft die Hütte, Berlin steht, wie ist es jetzt so?
Naja, also man muss schon sagen, so die Corona-Zeit ist jetzt 5 Jahre her und eigentlich ist er wieder wirklich mit einem kleinen blauen Auge ausgegangen, ganz im Gegenteil. Also es hat sich bei uns die Stammgästebasis irgendwie gefasst.
Man wünscht sich schon wieder einen kleinen Lockdown.
Ja, wieder Ruhe haben. Ja. Na, aber das war ja so, also so, die Zahlen liegen eh offen. Wir haben im November und Dezember Hilfe waren 80% vom Umsatz vom Vorjahr ohne Mitarbeiter, ohne Ware. Also wer dann danach Probleme hat mit dem Cashflow, hat eine falsche Unternehmensstruktur
gehabt. Zu viel gemauschelt davor vielleicht, oder? Also, weil es gab dann schon sehr viel gute Kohle, muss man sagen. Und wenn du alles richtig deklariert hast, hast du dann nichts zurückzahlen müssen, also wir zumindest nicht. Mit dem Kurzarbeitergeld in Deutschland finde ich, das war eine gute Lösung. Und dann merkst du schon, wie das auch super ist, wenn du halt das ganze Jahr viel Steuern zahlst und wir zahlen echt viel Steuern. Dass dann halt auch wieder mal ein bisschen ein Kickback kommt, war dann natürlich super, weil ja, also hat passt. Und jetzt muss man halt sagen, dass wir, glaube ich, ein System, da fällt der gleich alles
an. So spielt Rapid auch gerade, hast du gesehen?
Der Zankl wirft hier wie wild mit Korken durch die Gegend, ich verstehe auch, was das jetzt ist.
Der aus Zucker.
Aber wohin jetzt erst?
Mit Steuern zahlt.
Du zahlst so gern Steuern, nein, gern, aber viel zahlst.
Ja, ich glaube, dass es jetzt auch so ein bisschen ein Konstrukt ist, dass die Leute oft Sachen die Schuld geben, dass sie nicht so voll sind, die vielleicht gar nicht die Schuld haben und vielleicht nicht oft genug das eigene System in Frage stellen. So, also es ist ja leichter heutzutage der Fluglinie die Schuld zu geben oder der Stadt oder der ganzen Stimmung gerade. Aber weißt du, es ist ja immer so, wie du den Wald schreist, so schallt zurück quasi. Und wenn du die ganze Zeit nur jammerst und die ganze Zeit nur angestrengt bist, ich mag auch nicht in ein Wirtshaus gehen, wo ich die ganze Zeit nur lange Gesichter sehe hinter der Bar, oder? Also da muss in der Stimmung sein. Und ich glaube, das ist schon sowas. Und ich glaube, man muss einem Gast da irgendwie eine gewisse Freiheit zumuten, dass der sagen kann, ich gebe sehr viel Geld und sehr gern auch Geld aus.
Ich glaube, das ist der Punkt, man muss einen Gast dazu bringen, dass er gern Geld ausgibt.
Ja, genau.
Aber, er muss also das Gefühl haben, wenn er rausgibt, dass er es gern gemacht hat.
Ja, und er will aber auch was haben dafür. Und wenn er dann ein 8-Gänge-Menü essen muss, wovon er 3 Gänge gar nicht haben will, es aber voll bezahlen muss und keine andere Möglichkeit hat, dann ist das vielleicht heute nicht mehr zeitgemäß. Ganz. Man sieht ja, dass das weniger wird. Aber ich glaube, dass es halt Leute gibt, die zahlen lieber 150 Euro für 3 Gänge, weil sie genau das dann aussuchen können und dann halt für den einzelnen Preis mehr, wie wenn sie 150 Euro für 6 Gänge zahlen, wovon sie 300 essen wollen. Weil dann sitzt da, dann ist es wieder ein Bramborium. Du wirst einen ganzen Abend am Sessel gefesselt. Und sagen wir uns ehrlich, welcher Koch kann das heutzutage überhaupt, wenn wir jetzt Deutschland und Österreich schauen, die einen ganzen Abend perfekt zu unterhalten? Wer kann denn heute?
Wie Ausnahmen viel bestätigen die Regel.
Ja, aber wie viel gibt es, ja, wirklich so ein Theater oder eine Reise hinzaubern, wo jeder Gang ein Killer und kein Filler ist? Also ich glaube viel nicht.
Ja, weil das meiste ist dann eben genau das Gegenteil. Das meiste.
Das ist ein Gang einfach nur, damit der Gang da ist.
Ja, und vor allem, ich fräse 8 Gänge und dann habe ich meistens das Problem, ich gehe dann nachher raus und ich kann dann auch nichts mehr. Ich kann dann auch irgendwie, ich kann immer ficken, ich kann immer saufen gehen, ich kann immer nichts mehr machen, Alter, weil ich einfach vollgefressen
bin. Johannes noch.
Er hat wieder abgenommen halt.
Ja. So, ja, ich habe gesehen, ihr seid viel Radfahren. Ich
kann nicht nur vom Radfahren kommen.
Ja, ein guter Ficker wird nicht dicker, sagt man.
Wollte dicker dort machen, aber hast gut gemacht. Prost. Cheers to that.
Gesundheit. Ja. Schaust jetzt auf meinen Bauch.
MC Bomber. Wie ist das bei dir im Weinhandel?
MC Bomber hat ein schönes Zitat gemacht. Feiern und Ficken ist am Wochenende Standard.
Ja. Stimmt. Wie ist das im Weinhandel so? Merkt man da irgendwie, dass die Leute anders trinken, mehr trinken?
Du, genau, da kommen wir jetzt zum perfekten Thema. Was wird anders getrunken? Das können wir bei euch mit der Bar dann auch noch besprechen. Ich sag so, das Jammern ist ein großes Thema. Ich glaube, es kauft da keiner mehr Wein ab, wenn du die ganze Zeit jammerst, das Geschäft so schlecht läuft. Und bei uns läuft es sehr gut. Man macht da viel, man ist sehr präsent. Ich bin viel unterwegs. Und darum darf ich mich sehr glücklich schätzen, dass wir sehr gutes Geschäft haben, tolle Partnerinnen haben. Ja, es macht Spaß. So wie bei euch wahrscheinlich halt auch, oder? In der Gastronomie werden auch viele jammern in Berlin oder überall und sagen, sie verkaufen viel weniger, aber wie merkt ihr es
jetzt
so?
Ja, was jetzt sehr spannend wird, jetzt könnte es bei uns vielleicht endlich mit dem Jammern aufhören, dass wir zu wenig bekommen.
Ja, das stimmt, ja.
Das war immer eher die Jammerei bei uns in den letzten Jahren, dass einfach unsere Allokationen immer kleiner geworden sind. Das wird jetzt schon einmal ein...
Aber glaubst du, gibt es da eine Gegenwirkung gerade?
Ich glaube, die kommt jetzt, ja.
Ja.
Also ich glaube schon, dass so die, muss man immer differenziert sehen, also mit meiner Allokation von 6 Flaschen Schatzhofberg Kabinett von Egon Müller, da habe ich auch 800 Euro ausgeben, ja, das reicht auch. Da brauche ich nicht 36 davon, aber es gibt andere Sachen, wo ich gern 36 statt 6 hätte.
Nimm Unterlind einfach, den Kellermeister.
Ich finde das eigentlich immer noch ein Wahnsinn, parallel, dass es immer noch so viele Händler gibt, die an 2 oder 3 Sterner bei der Weinallokation großzügiger behandeln als uns. Weil es gibt, glaube ich, wenige, die so viel Premium-Wein stehen wie wir. Und wir machen einen Großteil unseres Geldes damit und mit einem komplizierten Menü. Und
das unter die Leute bringen, das ist vor allem das Wichtige.
Ja.
Das nicht in irgendwelche Keller versackt.
Genau, das außerdem. Und das ist, aber da gibt es Umdenken. Außerdem wird es jetzt sehr viel alle wieder schwerer. Man kann sich erinnern an 2019, als der deutsche Weinmarkt circa 30% Export eingebüßt hat, weil Amerika ja die Zölle nach oben geschraubt hat. Das waren damals, glaube ich, 25%. Jetzt sind es wieder 25%, also sonst 20. Ich weiß nicht genau, irgendwas. Und das heißt, das wird genau wieder passieren. Also es ist Gott sei Dank nicht die wahnsinnige 200er-Marke geworden, weil dann wäre es, glaube ich, richtig. Also dann wäre die Titanic gesunken.
Aber einfach. Hast du das Gefühl, dass die Allokationen so in Deutschland schwierig sind oder in Deutschland kriegt ihr ja alles, was ihr haben wollt, oder?
Nein, überhaupt nicht.
In Deutschland, selbst also in Deutschland wird so...
Deutschland, die Allokationen sind ein Horror. Der deutsche Weinmarkt ist wie das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Oder? Das ist ein Fleckenteppich, wo du die erste Mal, also wo du wirklich, ich bin jetzt seit 10 Jahren in Deutschland, sagen wir nicht ganz, nein, und ich habe die Zeit wirklich jetzt braucht, also ich sicher 5 Jahre braucht, bis ich es gecheckt habe, wie kompliziert es ist, dass du in Deutschland eine Flasche Wein XY kaufen kannst.
Ist aber nicht, glaube ich, jetzt über den Kamm geschaut, in Deutschland ist speziell in Berlin so.
Ja, gut.
Weil in Berlin halt jeder reintrinkt. Ne? Die Münchner Händler, die Hamburger Händler, die NRW, also von überall.
Die Österreicher, Wahnsinn.
Genau, und dann natürlich, weil wir halt Österreich verankert sind, Österreicher. Und dann gibt's, dann hast du auf einmal den gleichen Wein mit 5 verschiedenen Preisen, 5 verschiedenen Zahlungszielen und alles Mögliche. Und das macht das Ganze oft ein bisschen kompliziert. Und dann ist es aber auch noch lustig, dass teilweise der kleinere Händler dir eine Allokation vom gleichen Wein gibt, aber in der 5-fachen Menge. Und dann denke ich mir, wie kann denn das sein? Und dann ist er billiger auch noch. Und dann fragt man sich schon oft, meint der Händler eigentlich jetzt gut mit uns oder will uns der einfach nur schießen?
Ja.
Also der andere.
Oder kommt
ja. Und dann werden aus Freunden ganz einfach keine Freunde mehr, sondern dann sind es ganz schnell einfach nur mehr Weinhändler, wo dann du auch sagst, so, na gut, dann zahle ich halt die Rechnung einmal 3 Monate nicht.
Okay.
So, also machen wir eigentlich nicht, aber man könnte. Ne? Dann gibt's jetzt auch wieder die supergeilen Händler, die anfangen, weil sie alle Druck auf der Pumpen haben, ohne Ende und weil die Umsätze nicht passen, das auf einmal jetzt abends ausschenken. Jetzt gibt's ja den einen oder anderen Handel, der macht da Gastro-Tage oder sonst irgendwas, da gibt's da lässig was zum Essen, lässig Bespaßung. Und dann denke ich mir, das ist jetzt toll. Jetzt rennen dann die Leute zu dem Weinhändler, die ganzen Sommeliers, die eigentlich sonst bei uns gern abhängen, Und dann denke ich mir, lieber Händler, hättest du nicht einfach mit uns reden können? Wenn du irgendwie einen Engpass hast, wir nehmen eh alles, wir zahlen von mir aus einem Voraus oder irgendwas. Aber da ist halt dieses alte Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten, glaube ich, schon sehr zu empfehlen. Weil ich glaube, dass die Gastro-Tage da nicht so lustig sind. Dann verdonnert da irgendwelche Weine unterm Preis und was passiert? Eine Abwärtsspirale wieder. Weil dann heißt, als Gast, ja, da geh lieber dorthin, da kriege ich dann Wein zum Ladenpreis und darf ihn dort trinken, da geh nicht mehr in die Freundschaft, weil die hauen ja nochmal drauf. Und so kann es halt nicht sein, weil dann könnten der Johannes und ich auch sagen, wisst ihr was, liebe deutsche Kollegen, wir machen jetzt einfach unseren Österreich-Weinimport und nebenbei machen wir noch
ein bisschen. Das passiert ja auch oft, oder?
Nebenbei machen wir noch ein bisschen unsere Freunde, die wir so kennen. Ich wäre neugierig, wie happy der ein oder andere Importeur wäre, wenn wir sagen dann, wir nehmen den Wein, wir nehmen das Weingut und verschachern es
ja, dann nebenbei noch. Die Tatsache, dass ihr ja in Österreich besser vernetzt seid, wahrscheinlich wie.
Ja. Ja, oder teilweise
glaubwürdig. Wie fast sind, alle Händler, die deutsch
österreichisch sind. Ist, aber ich denke mir nur, es ist ja alles unnötig. Weißt, das ist ein unnötiger Stress, der uns alle nicht gut tut. Und ja. Das braucht keiner.
Ja, und es ist eine Messerstecherei.
Ja, und da sind wir stark, weil wir kommen aus Stienerz. Muss man das jetzt schneiden machen?
Wie weit bist du aus Stienerz weg? Johannes, wo kommst du her, Johannes?
100 Kilometer. Aus Goldegg im Bongau.
Ich fahre noch 25 Minuten nach Stienerz von meinem ehemaligen Haus. Warst du mal in Stienerz?
Nein, sag's das mal.
Der Stipsitz kommt auch aus Stienerz. Super Kabarettist. Sein erstes Kabarettprogramm war Bau zur Freibad in Stienerz. Hervorragend. Und jetzt macht er ja ganz viel Tatort und andere Geschichten. Ne? Aber
ist jetzt zu herrlich. Abgehoben für Stienerz, gell?
Ja, genau, ja.
Ja, Stienerz war früher.
Stienjaki. Das war leimend. Da sind wir immer zum Raffen hingefahren. Was irgendwas war.
Du College-Wichser.
Also gibt's die Idee, einen eigenen Weinimport zu machen in Deutschland?
Bitte wer?
Gibt's eine Idee, einen eigenen Weinimport zu machen in Deutschland?
Nein.
Ideen, Alter. Ideen habe ich 5 jeden Tag.
Nein, nicht schlecht.
Aber das ist am Ende weil's des Tages. Nicht, ja, weil wir sind da wieder Gentlemen, weil wir uns gedacht haben lange Zeit, das kann man so machen, weil dann ficken wir unsere Händler. Und das wollten wir eigentlich nicht.
Ja.
Aber dann kommt der Händler und
fickt die. Und am Ende des Tages ist halt dann, weißt du, haben wir das jetzt erst gerade besprochen. Der Tag hat noch 24 Stunden, so, der Arbeitstag, wenn es ein großzügig bemisst, hat er 15 Stunden. Und in die 15 Stunden habe ich einfach bessere Sachen zu tun, als mit dann mit irgendwelchen Speditionsarschlöcher zu scheren, wo mein scheiß Paletten hängen geblieben ist.
Danke dafür, dass du mal wer sagt, weil es ist wirklich, Händler sein wirkt ja immer nur lustig für alle. Ja. Es ist immer nur lustig, tralala, du tust eh nur Wein verkaufen. Es ist schon das Speditionsthema, aber das sieht man ja auch oft nicht. Wie man bei euch ja auch nicht das sieht, wieso habt ihr so gute Weinkarte? Ihr habt euch ja nicht nur einen wunderschönen und sehr großen, große Definition, die kann man ausweiten, Weinkühlschrank, sondern ihr habt euch ja ein Lager dazu auch noch nehmen dürfen müssen. Damit sie das abfedern
können. Können, ja. Und das ist halt alles so. Also es hängt halt immer so ein großer Rattenschwanz mit dran. Und das muss man halt auch mal sagen, so, das ist halt auch in den letzten Jahren nicht einfacher geworden, weil, auch wenn man immer innerhalb der EU von Freihandel redet, oder Flaschen Sekt versteuern, die du aus Deutschland nach Österreich oder aus Österreich nach Deutschland holst, ist schon wieder unglaublich beschissen.
Und überhaupt die Verbrauchsteuernummer zu organisieren. Für einen Wein, wo gar keine drauf ist.
Zolllager.
Wahnsinn.
Kompliziert. Das Einzige, was noch schlimmer ist, das Bier importieren. Das habe ich einmal gemacht mit Bögedal und habe es dann aufgegeben und habe es dann über Jan Derer, Berliner Bierimporteur, das dann gespürt, weil das bringst du als
also ich Matura, ich habe ein paar Semester studiert, also ich glaube schon, dass ich jetzt nicht der größte Trottel bin, aber das bringst du wirklich als fachfremde Person, bringst du es nicht mehr hin. Bei Bier musst du nämlich noch dazu, musst du die Biersteuer wird international berechnet nach Grad Plato und krieg einmal bei irgendeiner kleinen Handwerksbrauerei aus dem Norden Dänemark viel schon mal da außer, wie viel das Sauerbier im Holzfassel Grad Plato hat.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, nicht. Danke, Johannes.
Was ist Grad Plato?
Grad Plato ist das internationale Stammwürze.
Ah.
Das ist die Bitterkeit des Plato.
Und danach wird die Steuer berechnet.
Und danach wird die Steuer berechnet. Es ist zu schwer.
Wer muss sich sowas einfallen?
Ist es EU-weit so?
Ist EU-weit so.
Du merkst wieder, was unsere Freunde in Brüssel machen.
Ja, Brüssel, sie verstehen.
Nein, es ist wirklich so. Das ist mit der Verbrauchsteuernummer genau das Gleiche. Es gibt ja nicht einmal eine zwischen Österreich und Deutschland auf Wein. Ja. Aber du bist verpflichtet dazu, dass du eine Verbrauchsteuernummer hast, weil sonst darf ich dir von Salzburg nach Freilassing keinen Wein schicken.
Und dann reden wir aber von offenem Warenverkehr. Also wir schimpfen ja immer gern so über die anderen. Wir schimpfen immer gern, dass die Chinesen mit Zölle und die Amerikaner mit Zölle. Und wir müssen nochmal anfangen, dass wir innerhalb der EU da wirklich jede Handelsbeschränkung abbauen und nochmal da einen freien Weinmarkt liberalisieren. Weil dann kaufe ich mein Romane Conti in Tschechien und
lass mich nicht dumpen.
Und lass mich da nicht gängeln vom deutschen Weinhändler, der übrigens mit Romane Conti richtig einen Schiss in das Regime vor.
Ja.
Willst du einen Namen nennen?
Nein.
Okay. Weiß ja jeder. Hat jeder noch genug zu trinken? Willi, darf ich dir was einschenken?
Ja, bitte.
Ja, nochmal, danke, schau mal.
Über den Champagner gerade
ja, unbedingt. Wir trinken eben Belle Noire. Ist das ein Jahrgangs-Champagner aus 2016? Degustiert 2022.
Der haben wir den Champagner. Sehr gut, ja, das hat man gemerkt. Das war so ein bisschen üppiger fast, gell, da einiges an Holz. Aber die Struktur im Gaumen gefällt mir ganz gut. Du merkst dann wieder so das Gerbstoff für die Rosenrebsorten.
So, das ist ein Remser.
Also, ein Süd aber. Süd, ja, gell? Ein
Remser, gell? 100% Pinot Noir.
Genau, aus Poissy.
1500 Flaschen, also auch überschaubar.
Ja, ist gut. Ja.
Der Belle de Noir. Belle de Nois.
Ist okay. Von wem kommt das?
Genau.
Schaumweinkontor.
Wo ist das?
Ah, das ist ein österreichischer Importeur. In Wien.
Der hat alles an Schaumwein oder nur Schaumwein?
Der hat vieles an Schaumwein, sehr große Auswahl. Und wir dürfen jede Folge mindestens eine oder zwei Flaschen davon verdrücken. Nein, die haben absolut wirklich sehr,
das
sehr gute...
Das ist der Mensch, schießt mir schon wieder in die Nasen. Kennst du das? Ist bei mir oft bei Champagner, Alter, die Nasen sofort zu. Katastrophe.
Okay.
Du musst immer diese kleinen Taos hin dabei haben. Das sind hervorragend.
Was dabei?
Leider nicht, habe ich vergessen heute.
Ich bin mir sicher, wenn unten auf der Messe.
Haben die anderen wenigstens eine Chance beim Blindverkosten. Ne?
Ja, ihr habt heute noch ein mein Battle. Seid Handicap, ihr aufgeregt?
Mein erstes Handicap ist die Nosen, die zu ist. Mein zweites sitzt neben mir.
Der Zanke.
So, ja. Sonst hat er gesagt, gemeine Wiesen. Nicht? Aber so muss ich gegen zwei
Handicaps. Ich hole die halt schon aus.
Ich darf ja nicht mal mitmachen.
Entschuldigung.
Sehr glücklich. Euer Glück ist, dass ich nicht dabei bin.
Sommeliers. Ich bin neugierig, wenn die Folge draußen ist, haben wir wahrscheinlich schon gewonnen. Und den Titel nach
Berlin mitgenommen. Aber wenn sie jetzt verloren habt, dann ist es blöd.
Ja, schau, in Wirklichkeit sind wir da. Schau.
Schau her.
In Wirklichkeit sind wir da zum Unterhalten. Ja.
Weißt du, in Wirklichkeit haben wir schon gewonnen. Wir sind die Sieger.
Wenn da irgendein österreichisches Sommelier oder Sommelier gewinnt, da haben wir dann schon.
Man muss auch mal die jungen Leute ein bisschen eine Bühne geben.
Wir müssen den noch hinbringen auf den richtigen Tipps. Jetzt sind wir wirklich schon alt eigentlich, gell? Ich bin jetzt 40 bald.
Ja, 34. Du sagst nämlich so, wir alle, ich warf also.
Da muss man noch richtig lang durchhalten.
Ja. 40 ist schon.
Jetzt musst du dir vorstellen, der Gerhard Rette ist erst 52 oder so, glaube ich. Gell? Der muss auch noch richtig lang. Und der hat nicht einmal ein Lokal im Moment.
Wann hat der Lokal gehabt?
Kein Lokal mehr.
Was?
Wann hat das letzte Lokal gehabt?
Schon ein paar Jahre her.
Ja.
Fischer Klaus am Lütchensee und Cordoba. Ne?
Ja, aber Cordoba. Die Cordoba. Wie legendär war es, Willi? Du hast ja, du hast das Gesicht der Cordoba, du bist die Cordoba, du warst die Cordoba. Das war ja ganz andere Zeit. Ich frage als Junger jetzt noch, wenn wir schon beim Alter sind.
Ohne Willi, hat es die Cordoba relativ schnell nicht mehr gegeben.
Und die Cordoba war ja darf man eine Legende sagen, ein bisschen? Weil sie gibt es ja nicht mehr.
Ja.
Und von wann bis wann hast du das gemacht?
Wieso und weshalb?
Na, von wann bis wann hast du die gemacht? Was war das für Zeit? Weil unsere Zuhörerinnen wissen
nicht. Bin ich rausgegangen.
Von wann bis wann?
2013 bis 2018.
Fünf Jahre.
Und die Idee war geboren eigentlich davor in der Fischerklause am Lütchensee. Ne? Da war ja Saisonär beim Gerhard. Und das war recht der Gaude. Und da haben wir dann den Christoph Ellinghaus kennengelernt. Und der war ja, oder ist ja, der hat das Music-Label City Slang. Und passionierter Weintrinker. Und dann haben wir, das war wirklich eine volle Rauschidee in Wirklichkeit. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, obwohl ich nie nach Berlin wollte. Und war ein Jahr im Adlon. Und dann habe ich dort aber schon so ein bisschen Location gesucht. Und dann haben wir noch irgendwann den Luki Mraz zufällig kennengelernt, beziehungsweise haben ein paar Leute gesagt, dass der gerade nichts zum Tun hat oder ein bisschen verloren ist in Wien. Und dann habe ich den einfach angerufen, weil ich die Marion gut kennt habe, seine Mama. Und dann habe ich gefragt, ob er lustigerweise nach Berlin gehen wollte. Und dann haben wir ihn zwei Tage nach Berlin eingeladen, dann waren wir mit ihm essen und trinken und haben ihm die Idee erklärt. Und dann haben wir alle gesagt, das kann alles nichts werden. Dann haben wir auch die Location schon angeschaut, die ich damals gefunden habe, gemeinsam mit Christoph. Also es war wirklich so ein bisschen eine Fügung. Und dann haben wir 5 Jahre richtige Gaudi gehabt, oder 4 Jahre, und das war halt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das hatte nie die Qualität, muss man ehrlich sagen, hatte nie die Qualität einer Freundschaft jetzt vom Ganzen. Also weder weintechnisch, es war halt ein chaotischer Haufen und es hat genau in die Zeit passt.
Lukas, vielleicht war das genau das Positive.
Und was halt genial war, war Lukas Küche, das muss man sagen. Das war wahrscheinlich das Genialste an der kompletten Quarterback, dass der da einfach seine Blaupausen gemacht hat für das, was er jetzt macht. Also das war für ihn so Free Flow. Dem haben auch alle gesagt, wieso gehst du da hin, mach das nicht, geh in irgendeinen nächsten Sternebetrieb oder so. Und ich glaube, er hat für sich genau das Richtige gemacht. Weil das Handwerk hat er schon verstanden, aber da hat er sich wirklich 4 Jahre lang vollkommen austoben können.
Wir haben uns in der Cordoba kennengelernt.
Und also wir haben uns in der Cordoba kennengelernt.
Ich bin nach Berlin gekommen, ich bin...
Matassa hast du drum, mein Schwarzmichel.
Ja, mein Schwarzmichel. Mein Schwarzmichel war das erste Mal
durch. Oh, wie romantisch.
Das war bei der Raw. War erste Raw in Berlin.
Das kann sein, ja? Du hast noch lange Federn gehabt.
Bin aus Österreich nach Berlin gekommen, hab keinen kennt, und dann, wo gehst du hin? Gehst du irgendwie in die österreichische Weinbeizen? Und so haben wir uns wieder noch kennengelernt. Und ich meine, mit der Freundschaft war sie dann genau dieselbe Rauschidee. Ich bin im Nobelhart nochmal ein Jahr verlängert, nachdem ich meinen 2-Jahres-Vertrag fertig gemacht hab. Ich weiß, mir taugt hat. Und dann habe ich aber schon gewusst, also hat mir der Billy damals gesagt, so, ich soll mal was anderes machen.
Skandinavien war, glaube ich, vielleicht einmal die Idee, oder?
Ich wollte eigentlich nach Kopenhagen. Und das hat es dann aber nie. Ich wollte dann nicht mehr weg aus Berlin, weil mir Berlin halt einfach getaugt hat. Also wie wir vorher geredet haben, so, mir hat das taugt, dass du halt von Samstag bis Montag halt in irgendeinem Technobunker abhängen kannst und du nicht gesellschaftlich dafür geächtet wirst.
Ja, ihr habt so einen super Praktikanten gleich im ersten Sommer gehabt. Wen? Sag einfach ja, Willi. Sag einfach ja.
Der Laurent Ott kommt jetzt erst, ne?
Clemens Gutzler hat die Latte hochgelegt.
Ja, du hast einen super Job gemacht.
Danke, danke.
Brauchst du nicht so rot
lobende jetzt. Worte, ja, endlich einmal ein.
Ich ein Foto machen.
Ich weiß, oder nach, jetzt bin ich rot, ja, schaut's her.
Na, du weißt ja, dass du ein geiler Schießer warst.
Das war super weich. Ich bin echt.
Für mein eigenes nur, war, also für meine Meinung, war es der Spur zu kurz in der Gastronomie. Ich hätte gern länger in der Gastronomie gehabt, ja, weil ja. Ich denke, du bist ein sehr, sehr großes Gastronomietalent. Jetzt können wir mal lobende Worte hier für
deinen Ja, aber das Oktoberfest hat ihn versaut.
An dir, ja.
Das vielleicht. War der Vorschau.
Aber ich finde, an dir ist ein sehr, sehr guter Gastronom verloren gegangen. Ne?
Glaubst du, das ist schon vorbei bei mir? Mit 29?
Das weiß ich noch. Ja, glaube ich schon. Keine Ahnung. Also, der Händler hat dann nochmal zurückgekommen. Also es gibt halt schon den Spruch, never come back, weil...
Erklär bitte.
Naja, es wird halt dann schon, wenn du einmal einen Schritt in eine andere Richtung setzt, dann ist es ganz schwer, dann einmal einen Schritt zurück machen, weil das ist immer ein Schritt zurück und das ist immer eine Rückentwicklung automatisch.
Siehe Oasis. Ja. Wir werden ja noch ein zweiten Konzert auf die Goschen hauen und alle werden auf die Tickets kleben bleiben.
Ja. Die sich Futsteier bei Ticketmaster im Sekundärmarkt gekauft haben.
War ein schöner Vergleich.
Ja, danke. Na, ja. Aber ja.
Hast du gerade gekriegt?
Die Branche, nein, wir haben noch geschaut, die Branche braucht Leute, so, denen so ein bisschen... Nacheifern ist jetzt blöd, aber für junge Leute so ein bisschen Vorbilder. Okay. Weil wir sind eh schon mit, weißt du, bei der Finanz sind wir mit einem Fuß immer schon im Gefängnis, weil wir ja Verbrecher sind. Wir
ganz nein, das fängt schon bei der Lehre an.
In der Gesellschaft,
bist du schon bei Trottel.
So nein, du bist ein Trottel, aber keiner Lehre gemacht war ein Trottel.
Ja, genau.
Das
dann sind wir
nix. Alles
Alkoholiker natürlich.
Immer.
Ne? Dann sind wir noch...
Ja, immer drogensüchtig
sind wir. Süchtig, ganz wichtig.
Sonst könnten wir überhaupt nicht so arbeiten. Und deshalb, ja, und das ist ja eher Wahnsinn, aber deswegen sage ich, ist es immer wichtig, dass man so ein paar Leuchttürme hat, damit man vielleicht auch nacheifern kann als junger Mensch, weil man nicht genau weiß, was man tun soll. Und Gastronomie ist ja eigentlich geil.
Es ist super geil. Das gefällt mir.
Es wird klasse. Am Abend arbeiten, mit Leuten zu tun haben, finde ich super mit
Leuten. Ja, vor allem in die richtigen Rahmenbedingungen, ist es schon ein großartiger Job.
Und gerade als Sommelier. Also du kannst halt schon, wenn du einen geilen Abend hast, da gehe ich halt dann schon gern durch zwischen meine Parteien und lass mich feiern.
Ja. Genau. Und sie feiern die ja.
Ja, und sie feiern ja. Also das ist ja dann der Punkt.
Vielleicht, dass du eine Flasche Wein ausgesucht hast.
Ja, super. Oder halt bei
die richtige Flasche Wein ausgesucht hast.
Dass du den Gast darauf gebracht hast, dass du sich selber aussuchst.
Und wir sind ja auch gern das Pony in der Manege. Jetzt stell dir vor, ein Rockstar wäre man nie, ich meine, der Shelly kann ein bisschen Gitarre spielen und vor allem
Musiker
spielt er sehr gut. Ja,
alles. Aber so gibt es da noch uhrzeitenbedingte Live-Auftritte?
Nein, ich mache keine Schlussdienste mehr. Darum ist das ist ein bisschen...
Und wenn du so ein bisschen affin bist, dass die Leute gut finden und wenn du gerne im Mittelpunkt stehst, ist Gastronom eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Ne? Also du kriegst schon immer sofort Feedback und meistens ist hoffentlich gut.
Und das ist aber das negative Feedback, finde ich auch in der Gastronomie viel geiler wie irgendwo anders. Also wenn du Arzt bist und das negative Feedback ist, das meistens, dass die Hoffpflicht anruft, wenn du irgendeinen Scheiß gebaut hast. Wenn wir was falsch machen, dann sagt uns der Gast, dass das scheiße ist. Und ich nehme mir sowas dann immer brutal zu Herzen, wenn ich merke, so, und das merkt man ja selber, ob da was passiert ist, ob man nicht einen 100% besten Tag gehabt hat und dann die Kritik ja gerechtfertigt ist. Und das sind wie Nadelstiche, die mich dann dazu bewegen, dass ich an mir arbeite.
Ja, finde ich auch. Und weißt du, das ist so, der Willy Baranek hat das einmal gesagt, das ist cool, Gastronomie kannst du nur vergleichen mit Violine spielen. Perfekt geht's nicht, du kannst nur versuchen, jeden Tag so viel Fehler wie möglich zu vermeiden. Und irgendwie hat er recht. Und es ist ja immer so, du kannst ja keinen Tag planen. Jeder Tag ist individuell, ist neu. Und du kannst aber auch, du bist jetzt so wie ein Winter, dass das ganze Jahr darauf hinarbeitest, dass du dann den perfekten Traum holst und du bist irgendwie ein Angestellter bei der Natur. Da kannst du ja auch nichts dafür. Aber in der Gastro kannst du jeden Tag probieren, das, was du gestern schlecht gemacht hast, halt besser zu machen.
Und die Gastro ist einfach also ein Multipurpose-Job, weil wenn dann irgendwie wieder der Ausguss verstopft ist, 5-Service, dann bleibt dir nichts anderes über, als dass du schnell Rohrzeug holst und den Scheiß halt reparierst.
Das stimmt, hast ja. du das schon mal gemacht, Johannes?
Ja, das dauernd.
Dauernd?
Ja, das ist der Hausmeister.
Das gehört ja dazu.
Chefkoch war auch schon mal zwischenzeitlich.
Eine Culinary Director eigentlich. Aber das ist ja
Hauptsache
so
Director.
Aber das ist ja eigentlich dann auch wieder so das Geile, weil du merkst halt dann auch wirklich, also wie du da ganz anders im Kopf zum Schwimmen anfängst, wenn du um 5 Uhr Service draufkommst, der Glaselspülmaschine funktioniert nicht und dann sagt irgendwie, nachdem du alles probiert hast und am Freitag um 6 Uhr auf Nacht erreicht man keinen technischen Support mehr, wenn du dann draufkommst, einfach mal einen Stecker ziehen und dann geht's wieder, das sind ganz andere Glücksgefühle.
Ja, also da schießen da sofort Dopamin alles, mega. Ja, und was man auch sagen muss, für Eltern, Entschuldigung, wir haben einen wahnsinnigen Redefluss heute, gefällt mir voll.
Ich wollte noch was einwerfen, was die Gastronomie was so großartig macht. Was
für Eltern, kleiner Tipp, schickt eure Kinder so früh wie es geht in die Gastronomie, weil dann braucht es ganz viel der Erziehung, könnt ihr einfach abgeben.
Ja.
Weil in der gottverlassenen Generation, wie man heute sieht, die sitzen teilweise am Tisch, da hätte ich Fotzen gekriegt von meinem Papa, wirklich. Also ganz
du hast heimgeschickt ins Auto.
Hast du im Auto gefahren?
Im Auto.
Keine Tischmanieren.
Ja, aber erwachsene Menschen.
Leitern, ja. Bitte sagen, danke sagen, Handy weg am Tisch, der Kellnerin in die Augen schauen, wenn sie eine Bestellung aufnimmt. So einfach, was für uns vielleicht so ganz normal ist, ist heute komplett wirklich, manchmal muss ich Leute sagen, leg dein Handy weg.
Sei nicht so streng, wieder. Sei nicht so streng.
Ja. Nein,
das sagen die Leute.
Die Rotsburg.
Kein Bock. Aber was du auch sagst, Gastronomie, toll, du hast kritisiert, die Wiesen. Oder eine Wintersaison ist gerne.
Nein, ich kritisiere eine Wiesn und das möchte ich dann schon einmal. Ich als deutscher Gastronom zahle deine, du zahlst keine Steuern und Abgaben in Deutschland.
Ich schicke dir meinen Lohnzettel, da weißt du mal, was ich abgaben soll. Bitte, ja. Danke. Ich schick's dir, okay? Aber diesen Oktober kriegst du, nein, November kommt erst der Lohnzettel.
Also, aber was wolltest du jetzt
sagen? Ich wollte hinaus auf die Gastro, dass es die Möglichkeit gibt, dass der Maxi Zankl in der Barfreundschaft arbeitet im gleichen Jahr, in Kitzbühel arbeitet, bei der Familie Domscheffer nach Skihitten und gleichzeitig dann auf der Wiesn arbeitet.
Ja, mit deinen Urlaubstagen, die wir gezahlt haben.
Ich glaube, die halten mir harte Arbeit. Dafür habe ich nur 4 Tage angemeldet. Dafür habe ich mehr Urlaubstage reingearbeitet. Das war, glaube ich, für uns alle sehr fair. Und ich habe dich herzlich eingeladen aufs Oktoberfest. Ich hätte dir eine Weißweinschorle ausgegeben. Oder einen roten Spritzer.
Einen roten Spritzer.
Das hast du mir beibracht, Willi, und hast dann...
Nein, das kann gar nicht sein, dass
doch. Du mir das beibracht. Und du hast das gepredigt, roter Spritzer, und dann bin ich von euch...
das gepredigt, du rausgehst.
Nein, ihr wart euch selber nie so ganz einig immer. Nein, jetzt hat sich jetzt, das ja, ist das ist ja wichtig.
Na, also.
Aber du warst damals so ganz unglaubwürdig, wie wir damals im Sommer drauf so viel rote Spritzer verkauft haben. So, wer sauft es wirklich wer? Und wir haben es wirklich weitergekriegt. Also sehr gut sogar. Also, Johannes wird gespritzt.
Ich sage immer noch, das ist schon in der Bibel gestanden, wer rote Spritzer trinkt, der isst da kleine Kinder. Und so ist das auch. Also ich finde das schrecklich.
Das tut mir...
Schau, jetzt die einzigen 2 Gäste, die wir jetzt gehabt haben, in einem riesigen Saal mit 100 leeren Sesseln.
Vergiss die Lehne nicht.
Stühle. Sind jetzt auch noch gegangen.
Sehr wichtig so.
Ist das Gespräch schon interessant?
Das ist das Erste,
dass die einzigen 2 Gäste gegangen.
Das ist das Erste, um ein bisschen Fäkal-Content einzubringen. Das ist das Einzige, was man in Deutschland sehr schnell lernt. Das Stuhl heißt in Österreich was anderes als in Deutschland.
Mhm. Jawohl, Sessel. Bestimmt.
Aber wir kriegen wieder Zuwachs, es kommen wieder mal. Gäste.
Wie ist es eigentlich für dich als Händler mit dem ganzen alkoholfreien Scheiß?
Ich finde, man muss authentisch sein als Weinbar, als Händler und wir bleiben bei Wein.
Also ich finde zum Thema alkoholfrei, alles, was alkoholfrei ist und als alkoholfreies Getränk auf den Markt gebracht wird und schmeckt, Großartig.
Absolut.
Was ich nicht verstehe, ist entalkoholisiert. Das ist einfach nur vertrottelt. Du kannst ja nicht ein fertiges Produkt machen und dann durch irgendeine komische Osmose-Verdampfung oder was weiß ich.
Nichts, wird destilliert.
Ja, whatever, wie es passiert. Es ist einfach, ich verstehe es einfach nicht.
Aber gleichzeitig, das wollte ich damit sagen, als Händler kann ich da nicht sagen, schau mal, der Wein ist produziert worden, da in den Marken, ist am Baum aufgewachsen. Schmeckt großartig salzig und dann nehme ich Schenke dann entalkoholisierten Wein ein und sag, ja, das schmeckt jetzt nicht so geil, aber dafür ist es halt entalkoholisiert. Ja, das ist ja nicht authentisch, oder? Das ist ja, was will ich da damit sagen?
Ganz, ganz, ganz schlimm finde ich das, weil dann kommen wir wieder zurück zu Deutschland. In Deutschland gibt es ein paar ganz fürchterliche Exempel.
Ja? Aber zum Glück nicht entalkoholisiert, aber auch was ganz eigenes, haben wir jetzt einen Überraschungsbesuch.
Weil extra Bier bestellt hat.
Extra Bier, aber nicht nur ein Bier.
Hervorragende Überraschungsgäste jetzt
gerade. Grüß euch, hallo.
Ja, danke, dass wir da zustoßen dürfen. Wir sind vom Stiegelgut Wildshut und wir haben die Wildshut Bioperlage mitgebracht. Mein Kollege der Hansi und ich.
Weltklasse. Ich kenne es natürlich schon. Johannes, du hast gesagt, du kennst es gar nicht.
Ich kenne es nicht. Ich wollte schon die ganze
Zeit. Hast du schon mal probiert, Lili?
Nein, ich habe es auch noch nicht probiert.
Ja, großartig. Dann müssen wir unsere Gläser leeren. Sogar in der Magnum.
Puh. Genau, sogar in der Magnum. Wir sind in 0,75 und 1,5 Liter verfügbar. Soll ich euch kurz einmal erklären, was ihr zum Verkosten bekommt?
Unbedingt.
Uns? Das ist unser Wildshut Bio-Perlage. Wir sagen immer ganz lässig, wir sind weder Bier noch Schaumwein, einfach Perlage. Nach der Fachdefinition ist es ein Kreativ-Starkbier, angelehnt an das französisch-belgische Brütebier. Sehr, sehr spannend. Hergestellt mit der Basis aus Urgetreide, also unseren Urgerstesorten vom Stiegelgut Wildshut in regenerativer Kreislaufwirtschaft. Und wir haben auch unsere eigene Melzerei am Gut, wo wir die Malze selber vermelzen. Okay. Was die Perlage so außergewöhnlich macht, ist die zweite Edelgärung in der Flasche mit selektierten Hefen aus der Champagne und somit erlebt sie jetzt gleich ein super außergewöhnliches Geschmackserlebnis.
Prost, mein Herz.
Prost. Jawohl. Bringt es nicht mit?
Da schenkt sich immer einen
Schluck. Ja, ja, unbedingt.
Was der schon?
Wenn ihr schon da seid.
Danke, Hansi.
Hansi, schon ein Glasl für dich, Herr Manu.
Was ist das Starkbier? Wie viel Alk hat das?
8%. Also wir bewegen uns da eben auf der Seite, in der Bierwelt, wirklich in der Starkbierseite. Aber wenn man es aus einer Schaumweinperspektive betrachtet, sind wir natürlich ein bisschen leichter.
Bei dem Dialekt könnte man jetzt Steiermark sagen.
Ja, ich komme aus der Steiermark, genau. Also ich bin eine Regensburgerin, ja. Selber aus einer Gastronomiefamilie und wir haben eine Edelbrand-Destillerie, also Hintergrund zu mir. Und ich bin die Vicky. Genau.
Servus Vicky.
Hi, ja, hi. Vicky.
Und das ist auch aus der Steiermark, was wir gerade
trinken. Nein, Stiegelgut Wildshut.
Ist schon Oberösterreich, genau. Das ist Oberösterreich,
das hat man sich. Ja. Prost, jetzt kenne ich mich aus.
Danke. Gerne, gerne.
Prost, Prost, Prost.
Prost, Prost.
Prost.
Jetzt bin ich gespannt, was dazu sagt zu unserer
Wildshut. Wie macht ihr das schon? Wie ist es degauchiert?
Genau, danke für die Frage. Das ist eine super Brücke. Wir degauchieren nicht, ja. Deswegen ist der Perfect Surfer so, dass man die Flasche einmal kurz und sanft 30 Sekunden dreht, wie mein Kollege der Johann das gemacht hat.
Deshalb, wenn man schon dachte, dass er unten kalt ist und oben warm.
Nein, also wir degauchieren eben nicht. Wir machen das auch, dass wir die schönen Brio-Stöne drinnen haben im Geschmacksprofil und das schön ausbalanciert ist, weil die Basis ist ja, wie gesagt, auch unser Urgetreidemalz. Und deswegen verzichten wir auf diesen Produktionsschritt.
Aber das heißt, es kommt noch 6 Monate auf den Markt. Und wie ist es, wenn man das liegen lässt? Wie entwickelt sich das?
Ist kein Problem. Also wir haben ein MHD von 9 Monaten beziehungsweise ein Jahr, also ein Jahr offiziell. Genau, es entwickelt sich dann schon eher mehr nur in die fruchtige Richtung. Also wird ein bisschen herber, kann man sagen. Aber ja, ist im Endeffekt kein klassischer Schaumwein. Die Basis ist Bier, deswegen haben wir die Empfehlung mit einem MHD von einem Jahr.
Also ihr empfiehlt es auch, relativ frisch zu trinken? Oder?
Korrekt, korrekt.
Du hast Bier ist immer ein frischer Produkt. Säure, gell?
Du, Johannes hat mir Sauerbier näher gebracht.
Ja.
Ich würde sogar sagen, kennst du dich gut aus?
Wie so leichter Bettart, das ist so. Einfach auch mit dem Dreckigen.
Was auch noch wichtig zu betonen ist, also 100% Bio.
Ist Bio.
Ja. Ich finde das so gut. Jetzt auch also Erfrischung. Vor allem es nach den 2 Flaschen Champagner, die wir jetzt bereits getrunken haben, ist das jetzt nicht irgendwie voll das nicht komplett aus der Reihe.
Also
das ist natürlich ein komplett anderes Getränk, aber das lässt jetzt nicht irgendwie an Komplexität oder sonst irgendwas aus. Das ist ein sehr cooles Aperitivgetränk, würde ich sagen, nicht?
Sehr gut. Genau dort wollen wir uns.
Oder zum Erfrischen zwischendurch.
Ja, genau. Das ist leiwand.
Danke vielmals.
Ja, danke, dass wir vorbeischauen haben dürfen. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag.
Danke
für die
Ultra frische Erfrischung.
Danke euch.
Danke. Super, Maxi. Frisch geht's weiter. Halbe Stunde haben wir noch.
Hast du einen Timer eingestellt?
Ich habe immer einen Timer eingestellt.
Du hast...
Du weißt, ich bin Moderator zwischendurch.
Ah, wie? Jetzt? Zwischendurch?
Zwischendurch? Da schauen wir immer auf die Uhr.
Ja, bis die Aufnahme machst du da am Tag?
Wenn es hoffentlich vorbei ist.
Ja, genau. Wie viele Folgen hast du jetzt eigentlich schon gemacht? Das ist ja wirklich, du bist ja...
Ich glaube, wir sind jetzt bei 180 oder so. Bald das große 200er Jubiläum, über das ich noch gar nicht geredet habe mit meinen Kollegen. Ich weiß nicht, was da passiert. Wahrscheinlich werden wir einen Shelly wieder einladen.
Ja, ist jetzt...
Kommen immer am besten mit dem Shelly. Vielleicht laden wir die ein.
Vielleicht. Dann kannst du mir viel Fragen stellen über den Handel und über Gastro und wieder handeln und dann über die Wiesen.
Und über den Arbeitszeitbetrug.
Ja, aber das ist halt...
Ja, zum Beispiel.
Aber darum geht's halt in unserem Leben. Man muss ja oft einmal ernst reden, dass unsere Branche gesellschaftlich immer noch in den Dreck gezogen wird, was vollkommener
Bullshit ist. Ich habe damals aufgehört im Privatgymnasium, katholischen Privatgymnasium und habe gesagt, es wurde bekannt, dass ich Restaurantfachmann
bin. Herz Jesu oder was?
Ja, sicher. Und da war der Tenor ganz klar... Der Maxi, der wird nur Körner.
Ja, und drogensüchtig.
Ja, soweit war es dann aber noch nicht, aber es ist ja Trauerchor. Und das ist schon irgendwie dramatisch, dass du immer noch hingestellt wirst, so, hey, was soll das denn werden? Der wird ja nur ein Kellner. Du hast eine Lehre gemacht, Willi, gell?
Ich war in der Tourismusschule
bei gleichen. Ihr wart beide Tourismusschule, gell?
Ja, klar. Also
ich bin der Einzige, der es wirklich gelernt hat.
Was ich nicht mal geil finde, dass der Kochberuf, der hat das schon geschafft, dass das so ein bisschen ein höheres Ansehen hat. Wenn du dann irgendwann so ein Sternekoch bist und dann kriegst du irgendwie eine geschissene Kochjacken umzogen bei irgendeiner Beschleuniger-Verleihung, dann hast du es ja schon gesellschaftlich irgendwie hast du es geschafft. Also dann bist du nicht mehr der die Pfadl schupft, sondern du bist halt schon so Creative Mind dahinter. Und da müssen wir wirklich dringend und auch wirklich schnell in der Sommelerie auch wieder hinkommen. Und ich glaube, ne, und da ist so ein bisschen was falsch gelaufen, in meinen Augen, in den letzten Jahren, so diese Verzwergung in der Breite, und dass man dann irgendwie sagt, dass der Sommelier ist ja dann ganz oft auch irgendwie der Kölner und was weiß ich, das ist alles super und wirklich Respekt für jeden, der den Job macht, aber man muss es dann schon nochmal außerheben, das Wichtigste an dem Job ist, dass man dabei bleibt. Und dass man, da kommen wir wieder zurück zum Thema Fluktuation. Wenn du irgendwo reinkommst und eine Weinkarten übernimmst und die Weinkarten ist jetzt nicht irgendwie so Bistrotage, Bistronomie auf Schnelllebigkeit aufbaut, dann brauchst du in der Regel zwischen 2,5 und 4 Jahre, bis es das deine Weinkarten ist. Na, null Kritik, jetzt an die.
Aber ich habe keine Kritik, ich war 3 Jahre gegangen. Die Weinkarten.
Und das ist, das warst du selber am besten von deinen Stationen. Es dauert einmal 2 Jahre, bis dass du mal den ganzen Blödsinn ausputzt hast, in den irgendwelche Vollpsychos als Vorgänger, die dann den Keller zugeschissen haben. Und dann dauert es nochmal ein Jahr, bis dass du die restlichen Weine dann einmal probiert hast und kennst. Und
haben wir einen Geschissen-Counter?
Bitte?
Haben wir heute einen Geschissen-Counter? Wie oft hat der Johannes heute geschissen?
Ja, geschissen, über den Fäkalausdrücke heute. Er ist wieder zurück in Österreich und geschissen, alles geschissen.
Ja, sorry.
Wow.
Aber es ist ja die Wahrheit. Und dann kannst du langsam anfangen, dass du deinen Weingarten halt aufbaust. Aber bis dass der ganze Ruhr so mal draußen ist, das dauert ja. Das ist ja nicht, das sind ja dann nicht irgendwelche Weine, die für 60 Euro auf der Karte stehen, sondern die für 300 auf der Karte stehen. Und die machelst 2 Wochen her, weil du denkst, wie kriegst du den Scheiß jemals wieder weg?
Ja.
Das ist ja die Wahrheit.
Hast du das jemals gehabt? Wo hast du das jemals gehabt eigentlich? Weil Nobelhardt hat oder wie?
Ja, aber im Nobelhardt habe ich auch. Im Nobelhardt ist ja die Weinkarten gut, aber im Nobelhardt habe ich 1,5 Jahre gebraucht, bis dass ich im Nobelhardt auf mein Leben wieder klargekommen bin. Weil das Ganze so viel war und so viel
komplex,
Information ja. und so extrem viel neue Geschichten. Und dann bin ich irgendwann halt die Gelassenheit gekriegt, dass ich mit dem umgehen kann und mit dem arbeiten kann. Und im Endeffekt verkaufen wir ja wir sind ja Kuratoren. Wir produzieren das nicht, sondern wir verkaufen ein Produkt meistens über die Story. Und das kann man sich dann schon so ein bisschen hinschustern bis zu einem gewissen Grad, wenn man ein gewisses Knowledge sich irgendwie angelesen und angesoffen hat.
Ja. Du warst kurz beim Punkt. Als Koch kannst du gesellschaftlich mit dem Stern was erreichen. Also bist du in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Jetzt hat die Freundschaft keinen Stern und ist sicher die angesehensten Sommeliers im deutschsprachigen Raum ganz vorne dabei. Oder wenn nicht, ist es ja ganz vorne. Es werden Battles ausgeladen gegen euch. Es ist auch wichtig, dass man sagt, als Sommelier musst du nicht immer unbedingt an 2 Sterne, 3 Sterne arbeiten und
Ja, ist halt die Frage. Steif
vom Gast sein, was ist die Definition vom Sommelier?
Ist halt die Frage, ist halt schon, glaube ich, die Frage, was du willst. Also ich kenne genug Kollegen, wo ich genau weiß, die das sehr schätzen, dass die in dem sind, dieses Korsett zu legen und dann in dem Korsett zu operieren. Und die Antichristen zu dem Beispiel sind nicht so leid wie wir.
Es gibt aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die eine große Challenge darin sehen, Weine und Speisen zu matchen. Das hab ich nicht so, weil ich bin kulinarisch tatsächlich ein wirklicher Bauer. Ich esse wahnsinnig gerne Gulasch, ich esse wahnsinnig gerne Schnitzel. Und da brauchst du nicht unbedingt die super Matches. Ich würde mir schwer tun, in einem großen Sternenlokal zu arbeiten, weil mir das immer zu viel ist am Teller, was da passiert und so weiter. Weißt? Ich kann das nicht jeden Tag. Und ich bin ja nicht unbedingt der, der immer alles matchen muss. Ich beschäftige mich gern um die Familien, die hinterm Wein stehen, um die Leute, um die Menschen, ja. Und das beste Glasl Wein ist das, was man wahnsinnig gern mit anderen teilt. Und das ist mehr der Aspekt, der mich interessiert. Mich interessiert auch die Landwirtschaft dahinter und alles. Aber mich interessiert jetzt nicht, zu welchen 13 Komponenten Teller irgendein Wein perfekt passt. Das ist nicht so mein Topic. Aber es gibt Leute, die taugt das. Und deswegen gibt, glaube ich, auch wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen, die halt lieber in der Sternegastronomie tätig sind, weil das für die mehr Erfüllung ist. Wir sind halt eher mehr die Flaschen aufmachen, trinken und uns freuen über die Entwicklung, die der Wein in den nächsten, solange die Flaschen Wein halt da ist, hat. Also weil das finde ich spannender.
Ich bin Highroller Stammgast.
Was ist ein Highroller?
Der Highroller ist der sehr viel Geld bei uns lässt.
Oder allgemein sehr viel Geld ausgibt für.
Was ein Highroller ausgibt.
Der Zuhörer oder Zuhörerin wissen nicht, was
und
ein Highroller
die, ist. Und halt dann einmal richtig, wenn der auf den Putz haut, dann haut er richtig auf den Putz.
Also Monatslöhne.
Ja. Ja, ja, vor allem obere Monatslöhne. Und der sagt immer, wenn er zu uns kommt, sagt er so, ja, ich habe schon meinen Freunden geschrieben, ich bin wieder in der Hippie-Weinbar. Ja, weil das finde ich dann immer so sehr lustig, das finde ich so sehr lustiges, aber sehr schönes Kompliment, weil das ist ja irgendwie das, was wir immer sein wollten. Also wir sind nicht so ein bisschen gegen den Strich. Das ist so wie.
Aber trotzdem super kapitalistisch, natürlich.
Ja, natürlich. Oder für die zur Gaudi mache ich das nicht.
Das Kind ja. Kein Vorwurf, das war nur so.
Die Freundschaft ist so ein bisschen wie das, was früher in der Videothek hinterm Lamellenvorhang war. Für Kenner.
Ja. Jetzt so ein bisschen denke ich, wir machen ja Premium-Wein.
Warte mal.
Wir machen ja Premium-Wein auch easy accessible, so irgendwie, weißt du? Sonst kommen halt Leute, die wollen sich kein Menü einschrauben, aber saugute Flaschen Wein trinken. Und dann stehst du halt da mit einem Leberkäse oder einem Leberkäse-Semmel.
Und saufst den geschissenen
Burgunderkochel. Das war auch ein Werdegang bei euch, oder? Ein bisschen so, diese Kulinarik zu entwickeln. Das waren ja einige sehr ambitionierte Köchinnen auch da. Und ja. Ihr habt sich ja dann jetzt klar in eine Richtung seit Jahren kristallisiert.
Wenn du so ein Tschecher lässt wie wir, bist du immer abhängig dann vom Koch, weil der will ja dann
das wird das ja nie sein.
Genau. Und dann haben wir uns ein paar Karten, glaube ich, zusammengeschrieben, wenn wir es beide gern hätten. Und dann ist der Johannes der besser kochen kann. Und dann haben wir alles rezeptiert und durchgekocht. Und dann haben wir damals zum Abwäscher, den wir hatten, den der vorherige Koch noch eingestellt hat, weil er meinte, dann ist der Output viel größer, wenn er einen zweiten kriegt. Und wir haben schon gewusst, nein, der Output wird nicht größer. Derjenige kommt dann nur einfach 2 Stunden später und geht 1 Stunde früher. Und genauso war es. Wir haben plötzlich die doppelte Payroll gehabt in der Küche, aber einen gleichen Output wie vorher. Und dann haben wir das mit dem beendet und haben dann an Johnny gefragt, der jetzt unsere Küche rockt quasi, ob er sich vorstellen kann, Küchenchef zu sein. Und er so, yes, of course I can imagine being a chef, but I cannot cook. Also, und er war halt bei Berlin Cuisine, das ist so ein großer, sehr guter Caterer in Berlin, war der Prep-Koch und Spüler. Und dann hat der Johannes dann gesagt, wie man kocht. Und ich meine, kein Mensch draht Spinatgnädel
so
schneller.
Perfekt. Und so perfekt.
Und am Gramm, der kannst du anwiegen, der ja, hat zwischen 3 Gramm allem, Unterschied, aber der mochte, es
und
ist
und vor allem, schmeckt jeder Scheißbatch genau gleich. Und das ist ja die große Kunst. Die Küche, die wir machen, ist sehr einfach, aber sie ist konstant gut und das ist das Wichtige. Wir machen das zum Beispiel so als Gaudi oft, dass wir.
Was meinst du mit Batch? Schön, der Zuhörer oder Zuhörerin, naja, habe keine Ahnung.
Du machst halt einmal einen einzelnen Knödel. Und wir haben uns das schon zur Gaudi gemacht, dass wir immer so über 2 Monate immer einen Spinatknödel eingefahren haben und die dann gleichzeitig anrichten und es schmeckt jeder
Spinatknödel
gleich.
Und es ist gleich gut.
Gleich gut. Und dass du halt sowas dann zusammenbringst, das sagt dann, schau, das ist das Handwerk dahinter. Das ist genauso, wie du jedes Glas Wein auf 0,1 einschenken musst im Service. Ja? Ja. Weil sonst
die Waage.
ist es auch nicht so geil.
Und das sind halt auch wir, weil wir haben uns dann immer überlegt, so, ja, wie bringen wir dann einen Twist und so rein? Und dann haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir gar keinen Twist. Bei uns muss das so sein wie beim McDonald's, blöd gesagt. Da muss halt der Big Mac das ganze Jahr gleich schmecken, weil du gehst ja nicht wegen die Los Wochos zum Mackey, du gehst zum Mackey wegen einem depperten Big Mac, verstehst? Und sonst kommen die Leute wegen einem gigantischen Gulasch und die Spinatknödel vielleicht oder einen Leberkäse.
Und einen weißen Spritzer und dann...
Und der muss aber dann immer gleich schmecken.
Und dann vielleicht, wenn der Tag halt passt, dann wird halt irgendwie ein Mahlstein von Klaus-Peter Keller noch irgendwie am Tisch gefixt.
Ja. So. Und für alle Leute, die Abwechslung wollen, für den machen wir im Moment, glaube ich, so 6 bis 7 Schelly. Pop-Ups im Jahr mit diversen Gastköchinnen.
Und das funktioniert
Ultra. Super, ne?
Du hast da Entwicklung hingelegt.
Ja, haben wir uns wirklich. Also wir haben am Anfang, es ist ja das Spannende, wenn man sich jetzt die erste Weinkarten anschaut, da haben wir Deutschland wirklich vernachlässigt.
Ja.
Weil ich Deutschland auch keinen Bock gehabt hat.
Aber du hast bei Carsten Salbeck gesagt. Danke, Johannes.
Ja, bitte gern.
The rest is
genau. Und weil wir das auch immer zu blöd war. Also wir haben die Weine damals nicht geschmeckt. Wir haben so 18 aufgemacht, die ganzen
15 haben wir ausverkauft,
die 16 haben wir nicht taugt, die 14 haben wir geschissen und dann ist es halt irgendwie, war das mühsam. Und wir haben das damals gehabt, das ist eigentlich eine geile Geschichte, geile Anekdote, wie damals der Christmann und der Wittmann in der Freundschaft
gesessen sind. Das war der Sommer 2019 und du hast so viel mit dem Christmann geredet.
Ja, der Ding war da, oder ich mag den sehr gern.
Steffen ist cool.
Das ist ein eloquenter Mensch.
Wirklich lange cool besprochen.
Und Steffen Christmann hat das damals genau gecheckt, warum wir da nicht auf der Karte sind, weil die unterrepräsentiert im Handel waren. Weil im Handel nur die jungen GGs aus dem September kaufen müssen, also die frisch releaseden GGs, dafür, dass du es 2 Jahre später dann irgendwie auf den Markt schmeißt und es selbst dann irgendwie stilistisch irgendwie dann auch schwierig war über lange Zeit. Und der hat dann irgendwie zum Wittmann Philipp gesagt, wir müssen die Weine so machen, dass sie Willi und der Shelley verkaufen wollen. Und das war halt dann schon sehr lustig, weil die halt dann angefangen haben, dass die offensiv auf uns zukommen sind und gesagt haben, hey Freunde, können wir noch nicht einmal irgendwas machen.
Und auch die jetzige Generation, ja, so wie die jungen Pfälzer.
Die jungen Pfälzer.
Ja, auch was die so viel machen, und Steffen, René und Steffen, was die so viel.
Aber irgendwann, und beim Shelly war es dann auch geil, da haben wir dann einmal ein paar Riesling auf der Karte gehabt und dann sagt er, Alter, die sind schon wieder weg. Und ich, ja, was hast du glaubt, sicher wohl alle Riesling, es ist halt einfach so. Nur wir wollten,
das Herz haben wir keine Riesling. Probieren wir den Grauburgunder
drauf. Ja, hat natürlich keiner drauf.
Rosé war das.
Schau mal, da gibt's uns halbwegs jetzt mittlerweile, muss man sagen, der 744. Summer of Riesling ist, und wenn es von mir aus auch lächerlich ist, ich finde, Riesling ist eine wirklich geile Rebsorte.
Danke.
Und ich finde auch, dass Riesling, so wie er heute gemacht wird, ganz anders schmeckt, wie er vor 10 Jahren gemacht wird. Das ist viel weniger fruchtig, es ist viel weniger kitschig, es ist einfach steinig, straight, säurig, und so muss er schmecken. Riesling muss, wenn der Riesling immer schmeckt, dann ist der falsche Riesling. Also ein Riesling muss schon wehtun, auch ein bisschen.
Das darf wehtun, darf.
Nein, muss wehtun. Muss wehtun.
Ein bisschen schon. Das muss steinig,
rauchig. Dann redet ihr von den Rhein-Hessner? Das ist deutsch. Von den Winzer, die...
Man ganz jung ist sexy, weil
so wird man so weh? Wird man so weh?
Mit dem Handrücken auf die Eier.
Ja, Vogelsang kann schon wieder.
Oder Riesling schmecken.
Ja, ich weiß nicht, so für uns Freaks vielleicht schon, aber Endverbraucher schon, wenn du so einen jungen, reduktiven Wein kriegst, der nur noch Reduktionsstar
Schäfer Fröhlich, bestes Beispiel. Schäfer Fröhlich ist so das Weingut, wenn du jeden Sommer, inklusive uns, und da nehmen wir jetzt einmal die mit ein, uns drei am Tisch fragst, was ist so die bemerkenswerteste Reduktionsstatistik, und sagt jeder immer Schäfer Fröhlich. Schäfer Fröhlich hat das Problem, dass wir das bei den großen Gewächse fangen jetzt die 16 an häufig zum Schmecken, und davor war das immer davor tut es immer viel zu sehr weh. Und die Zeit hat zum Beispiel keiner. Das hat keiner mehr, dass ich mir irgendwie ein Felsenegg 10 Jahre im Keller reinpumpe.
Hat 14 Felsenegg aufgemacht.
Ja, ist immer
das noch, war immer noch reduktiv. Immer noch
Redux as fuck. Hast du mal Insta-Story gesehen? Mit,
wir folgen uns ja gegenseitig immer.
Münier müssen nie jetzt wieder kauft, so ein 17er, die 2 Flaschen sind mir geblieben, und das ist eine Flaschenwein, die kostet wirklich viel Geld. Da reden wir so von einem Einkaufspreis, ich glaube netto sind das 1.800 Euro, und ich habe jetzt mit einer Hand gefilmt und mit der anderen Hand hat die Flaschen so jongliert und habe nur noch drunter geschrieben, dass man der Alberg hier auf das Jonglieren mit die Romane Conti verboten hat.
Sollten Sie da folgen, Johannes?
Wir sollten nochmal eine Folge machen über den Albert Kierdorf. Ich habe gehört, der redet so gern über Wein in der Freizeit.
Ja.
Und der.
Das weißt du besser, das weiß ich nicht.
Ist voll dafür, dass wir mehr Podcasts über ihn machen. Hat er mal geschrieben, tatsächlich.
Ja. Und dann können wir seinen Kettenhund auch mit einladen.
Also du meinst, du machst eine Folge mit 2 Händlern?
Jetzt kriegen wir
200 wieder, mit Zahnkegel und mit Kierdorf.
Hast du schon gekriegt?
Nein.
Aber droht es damit wann?
Ja. Lächerlich ist er. Lächerlich.
Von Romani, von Arno Bayo.
Der Bosne, Romani.
Der Fosne.
Bisschen holziger, aber gut.
Ja, junger.
22.
Sifi. Die 22 sind aber alle, die 22 sind alle süffig as fuck.
Ja. 12,5 Alkohol.
Super.
Ich bin ein großer 21er Fan, gell, da war wirklich.
In Rot, jetzt
war wie früher, scheiß heurig. Aber gut gefallen. Redet ihr eigentlich nicht so viel über Wein, eigene Podcast?
Ich glaube, wenn wir nur über Wein reden, dann kennen sie keinen Sound
aus. Das ist ein Lifestyle-Podcast.
Ja, es war viel spannender zu reden, wie ihr das Ganze seht, aufbaut. Und ja, wir können gerne über den Wein reden. Du bist ein großer 21er-Fan? Ja. In Weiß vor allem. Müssen die Blanc. Ja, ich
finde 21 ist lässig.
21 vor. Aua, das war gut.
Ich war aber gestern, am Freitag, Romier, Carton, Chalamann, 21. Es war nochmal...
Auch Benchmark.
Es ist ja so geil, dass der Shelly angefangen hat als Fruchtwein-Afficionado und Naturwein und gar nichts hat.
Eure Fruchtweinkarte.
Fruchtweinkarte. Mehr Meiseln können, dass die Shelly nicht geschmeckt hat. Gell? Man das so,
ja, ja, total.
Hast und der Rotz ist dann nicht ins Gesicht gesprungen, hat der Shelly gesagt, ja, bitte bringen Sie, öffnen Sie. Und jetzt redet er nur mehr von Carton Chalamann.
Und wir sind naja, das ist wie, also was ist Mainz auf ist wie Sex. Du fängst irgendwie an mit ein bisschen Ausstellung, Licht aus und dann kommt aus die Umschifte irgendwer ins Mund.
Ich glaube, dass man in der Freundschaft jetzt einen richtigen Sommelier mit Format aus dir gemacht hat.
Aber Willi, das ist so angefangen, dass der Johannes damals in einen dieser Lockdowns, wo wir blind verkostet haben, am Bordeaux blind eingeschenkt hat. Das war eh schon so, wow, wie ist das passiert? Wow.
Weil er nichts anderes daheim gehabt hat.
Sicher. Daheim.
Da war alles voll.
Da hat man immer messen, was man kriegt.
Ja.
Weinshaufen so ist immer so ein bisschen Sadomaso. So Riesling muss weh da, andere Sachen, da muss man mal raus aus der Komfortzone.
Ja, und das ist eine stetige Entwicklung, oder?
Ja, absolut.
Ich finde auch.
Vor allem am Ende bleibst du von guten
was
Wein.
Was das Schönste ist, das war ich jetzt, ich war auf der Sommer und habe da eine Masterclass holen dürfen.
Mhm. Über
und
was?
Da haben wir, und das hat sehr gut geklappt. Da haben alle Winzer bis auf zwei verfilmt. Richtig gut mitgearbeitet.
Das ist die Mehrheit.
Richtig gut mitgearbeitet. Weil ich wollte einfach einmal so ein bisschen eine Gastronomie-Masterclass machen und sagen, dass ein Ortswein im gleichen Stadium wie der Lagenwein aus diesem Ort besser performt als der Lagenwein.
Also was ist, war das Rebsorten spezialisiert oder war das nur Ortswein?
Nein, ich war zum Beispiel einen Armin Demet habe ich angerufen und habe gesagt, er soll mir einen Ehrenhausen schicken und einen Ziereck.
Ja.
Hat nicht funktioniert. Also ein Winzer, der nicht mitgearbeitet hat, aber egal. Er hat mir dann einen Ehrenhausen geschickt und ein Zeitspiel. Dann hatte ich zumindest die Möglichkeit, das Altersspektrum zu vergleichen. Bründelmeier hat es hervorragend gemacht. Der Andi hat geschickt
einen
Langenläuser alte Reben und dazu einen Läuserberg. Beides 23. Und das ist ein geiler Vergleich, weißt du? Und dann hast du wirklich so, dann kannst du leider mal sagen, weil ich finde das immer so inflationär. Die großen Lagenweine, wir saufen nur Lagenweine, so Log,
her damit.
Und dann ein Jung. Dann hast du eigentlich keinen Spaß damit, dann schaust du aufs Etikett und schaust in die Brieftasche und denkst dir, na eigentlich ist es schon sehr gut. Fangst du ein wenig zum Schwitzen an und probierst dann Weinschein zum Reden, sagen wir es ehrlich,
der dann nicht schmeckt. Wie über Keller kauft, da waren eure Schäfer fröhlich drin, aber nur Schiefergestein, durchgehend von 14 bis 19 und immer so 60 Flaschen. Und hinter, wenn mich da ein Gast fragt, so soll ich jetzt Felsenegg 16 trinken, sage ich, du bist der Volltrottel, trink ein Fuchtener Schiefergestein. Das kostet weniger als die Hälfte und
pfeift gerade
größere Wein.
Manchmal muss die Leute
im Zeitpunkt, der jetzige Zeitpunkt,
zwingen. Ne? Ja. Und dann rennen sie alle von Krise. Nein, sauft dann wirklich.
Ihr seid eigentlich die Wohltäter der Sommelierie.
Oder ja, so ein Eisenberg vom Wachter.
Nimmst du die Reichen und gibst die Armen.
Ein Eisenberger vom Wachter zum Beispiel. Das ist blaufränkisch, das
macht. Aber was hatte der 2014 doch, dass er sich 6 Flaschen Schiefergestein in den Keller legt?
Nein, das war eine arge Geschichte. Das war ein Händler in Baden-Württemberg, der ist 2018 oder 2019 ist er in Pension gegangen und hat sich halt dann so, hat dann seinen Handel verkauft und hat sich jetzt seine Schatze halt so daheim im Keller eingefasst. Der Julian Hart hat mir das erste Mal angerufen, letztes Jahr im Jänner, und sagt so, naja, für einmal ist ein alter Händler gestorben und seine Frau hat ihn angerufen, also die Witwe hat ihn angerufen, es gibt nur alte Weine. Und dann sage ich, ja Julian, alte Weine von dir, kaufe ich sofort. Und sag, gestern 500 Flaschen, sag, ist mir wurscht, nimm ihn, sag, genau 100 kann ich haben. Und hab dann zuerst die Hartweine geholt, und das war jeder Korken.
Perfekt.
Also wirklich, noch nie sowas gesehen in der Konsistenz. Und die Etiketten auch geil. Und dann kommt nochmal ein Listener übereinander, Moslana, die das Julian Hart dann vermittelt hat, und da waren dann Österreicher aus den 90er, also Impresario.
Ah, spannend.
Ungerberg-Cabernet vom Schurli Brilla war
super, auch dabei. Bombe.
Und Stil dann, ja ganz anders, aber sicher geil.
Ja, und in Reife war der super und eben auch wieder Korken perfekt. Und dann eben auch diese ganzen Schäferfröhlich in rauen Mengen. Und dann habe ich gesagt, so, Alter, Schäferfröhlich. Und vor allem preislich war das echt darstellbar. Und dann habe ich gesagt, so, super, liefern. Und das ist also das, was
so über Wein. Also eigentlich wollte ich damit sagen, bevor wir die große Diskussion angestachelt haben, dass es mittlerweile, wenn es so lange in der Sommelerie oder in der Branche arbeitet, eigentlich für mich die größere Offenbarung ist, wenn es dann klaren Wein erwischt, der da aber so vor ins Gesicht springt, der so geil ist, weil von großen Etiketten kannst du eigentlich fast nur enttäuscht werden. Ja. Weil entweder der Wein ist richtig gut oder er ist enttäuschend, weil du so viel Geld dafür ausgegeben hast oder sonst was. Aber so einen klaren Wein für einen 15er im EK oder so,
also, wie oft
trinkt man den? Ist schon groß eigentlich, ne? Also so mittelgroß.
Gibt's da eine Empfehlung? Haben wir Empfehlungen?
Dann naja,
haben
wir gleich drei Empfehlungen. Was für kleine, wenn immer super ist, alles, was Envinata macht. Envinata macht die, also jetzt nicht Teneriffa, ist mittlerweile rar und teuer, aber Envinata macht in der Ribera Sacra und in Galicien machen die spektakuläre Weine, die kosten unter 20 Euro Endverbraucher und du kannst ins Glas schlatzen, so gut ist das.
Ich hab gerade vorher eh schon gesagt, Eisenberger da Deutschschützen vom Weingut Wachterwiesler.
Ja.
Das ist blau für einen
Kisch. Das ist ein bisschen reifer und bist
du. Das fuck. Oder vom Hannes Schuster zum Beispiel.
Ja, jetzt muss ich Neuland, was sagen, was ich nicht verkaufe wahrscheinlich, oder?
Neuland, Harry Zillinger. Das ist so Archetyp Grüne Veltliner minus Frucht.
Am Berg Grüne Veltliner von Bernhard Ott ist wahrscheinlich einer der besten Basis-Veltliner in Österreich.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das sind so.
Oder
in Deutschland. Du willst ja noch immer so kompliziert. Du willst einfach ein geiles Glas Weiß aufmachen.
Oder in Deutschland, da kannst du echt nur irgendwie, also so die kleinen Sachen von Julian Hart, die kosten auch nichts. Die kriegst du nur, ne? Ja. Aber du kriegst ja halt Mosel aus den Terrassen Riesling von Matthias Knebel. Das ist fantastisch.
Ich bin leider großer, ja. Jetzt muss ich für mich selber reden. Wenn ich die Riesling aus den Lagen auf dem Christbahn ab und so probiere, dann denke ich mal, also vor allem wenn du die GG-Probe, die ja du auch regelmäßig immer durchziehst, die vorhanden nimmst, boah, das ist viel Wein. Wirklich viel Wein. Viel Riesling.
Ja. Und das ist dann oft lustiger. Und solche Empfehlungen halt machen. Das ist ja so ein bisschen unser Job als Sommelier. Viele sehen sich ja nur als Logistiker, Einkäufer oder Großweinexperte. Unser Job ist es eigentlich, dem Gast das meiste Vergnügen zum kleinsten Preis rauszusuchen.
Ja, das ist die Dekoration, was ich
zuerst mal habe. Das ist das schönste Endwort eigentlich. Da können wir jetzt genau das Ende einleiten.
Ja.
Weil,
warum haben wir eigentlich heute keinen Live-Podcast gemacht? Das hätte ja nicht super.
Ist schon soweit. Wir haben einen Live-Podcast
noch. Weil am Dienstag in der Früh die Kasse anhört, was wir vor uns geben. Hast du nicht angehört, einen Live-Podcast von der Michelin?
Freien? Der war super.
Echt?
Ja, es war vom Ton schwierig. So, der eine war sehr laut, der andere war sehr leise. Das war ein bisschen anstrengend zum Hören, ehrlich gesagt. Aber so vom Ding war das ganz lustig, ehrlich gesagt. Ja.
Danke fürs Feedback. Zurück zur Sommelierie. Getränke kuratieren, was den Gast Freude bereiten.
Ja.
Und gleichzeitig wirtschaftlich arbeiten.
Glaube ich schon. Das ist so ein bisschen unser Job halt auch, ne?
Danke vielmals. Johannes, Willi, danke für dieses.
Was das schon? Gibt's bei dir keinen Abschluss? Haben wir noch Fragen an dich?
Ich hätte noch Fragen. Entschuldigung.
Wir haben noch sieben Minuten.
Johannes, deine drei Lieblingslokale, die du jetzt gerade einfach empfehlst, egal was ist, Frühstück, Mittag, Abend, Nachtclub.
Wo? In Berlin?
Egal wo. Was du da vorschiebst.
In der Woche in Berlin, für jeden Österreicher, der nach Berlin kommt und nicht zu uns will. Da ist Grill Royal, da habe ich die...
Das ist ein guter Freund, oder? Das Royal und die Freundschaft sind gute Freunde.
Ich war jetzt gerade wieder im Grill Royal am Samstag.
Das ist ein
spektakulärer Vollrausch. Das Grill Royal, das Tier, das ist eine sehr schöne Bar in Neukölln und dann auch noch im Bierbaum 2.
Bierbaum 2, das kenne ich nicht
einmal. Willi, ich nehme dir deinen Tipp vorweg. Du hast meinen besten Frühstückstipp ever gebracht. Frühstück 3000.
Ach so.
Danke dafür nochmal.
Das ist gut, ja.
Das war wirklich cool. Aber was
hast du eigentlich beim Ficken 3000?
Was? Nein, ich glaube nicht. Kumpeln ist 3000
drin. Ja, Ficken 3000.
Komm, auf
Ficken
wir nicht. Lauwarmes Carpaccio.
Aber Ficken 3000? Ficken. Angerichtet.
Also mein dadurch Kumpeln ist 3000. Ficken 3000 ist eine Westberliner Institution. Urbanstraße.
Da waren wir sicher drin. Ich kann nicht bei dir gearbeitet haben und du hast was nie gezeigt, oder?
Nein, ich glaube, mit Ficken 3000 war ich mit dir nie.
Wir waren auf Demos.
Auf Demos, stimmt.
Für die Kultur. Aber Willi,
also, Lokaltipp.
Ja. Nehmen wir Ficken 3000.
Ja, wir haben einmal so einen Podcast aufgenommen wie ihr über einen Kimbi Schnell. Und da ich, wie ich schon zuerst gesagt habe, kulinarisch wirklich ein Bauer bin, mag ich aber so das Einfache. Und da gibt's das Wirtshaus, glaube ich, zur Sonne heißt das, in Thuln, Peppi Sodoma. Die besten Kramerknödel.
Und Rinaldi bis zum...
Was gibt's?
Und Ronaldo des Parolos.
Cristiano Ronaldo
des Parolos.
Dann von der Einfachheit her, weil ich einen Typ einfach gern mag und weil ich glaube, das ist das beste Gulasch Wiens, Kaffee-Anzengruber.
Essigwurst ist auch gut.
Ja? Kann sein, aber noch nicht gehabt dort.
Heißer Sommertag, Essigwurst.
Ja.
Heißer Sommertag, Alter, die wir im August immer zu, also Urlaub sind.
Das war ja schon Juli.
Ja.
Und, sind südlicher.
Und weil ich gern fancy dancy auf die Goschen, Tim Raue,
ja, immer gut. Das ist immer gut. Gratuliere übrigens euch zu eurer Kollaboration mit Tim Raue, da habe ich kurz applaudiert. Da habe ich wirklich mal gedacht, so. Ja.
Das Jahr wollten wir Roland Drettl nehmen, aber ich weiß nicht, ob er sein Wort hält. Hiermit nochmal. Lieber Roland Drettl,
wir haben du ausgemacht. Bist immer noch herzlich eingeladen.
Wir machen mit den Handschlag Hangar 69 in Berlin.
Vielen Dank, meine Herren. Danke für diese ungezwungene und unterhaltsame Unterhaltung.
Das war's jetzt schon. Ich hätte noch richtig Lust zum Weiterreden, aber gut, wenn du so blöd kriegst,
wenn du magst du noch was, magst du noch weiterreden?
Nein, eigentlich passt.
Wenn du noch was hast du zu sagen?
Ich gehe lieber jetzt mit der Leni was
tun. Ja, wir gehen jetzt Bier saufen.
Wer will ich mit der Leni und ich mit dir Bier saufen?
Vielen Dank. Wir gehen jetzt die österreichische Sommelerie zerstören und dann...
Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Oder einen wunderschönen guten Nachmittag. Das war Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel.
Bravo, 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 bravo.
Sommelerie, Gastronomie und Wahnsinn von der Transgruppe pur. Danke, Johannes, fürs Bravo.
Geschissen.
Wir hören und sehen uns in 2 Wochen. Danke ans Bio, Stiegelgut, Wilshut und natürlich an den Schaumwein-Kontor. Arrivederci, Papa, Bussi, Papa. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer, Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.